Tino, was braucht man, um ein besonders guter Box-Office-Tippspieler zu sein?
Eine möglichst große Überzeugung, dass das, was man von sich gibt, stimmt und verschiedene Theorien zu irgendwas überzeugen, Ganzen zu kombinieren, damit man danach sagen kann, ja okay, das konnte man ja jetzt so nicht wissen oder halt so, ja, ich hab's doch gesagt, weil ich das, das und das berücksichtigt habe.
Mhm. Luis, was braucht man?
Man braucht einen Hang zu Verschwörungstheorien. Weil man findet ganz viel sehr Ähnliches und man ist ja nur gut, wenn man an den zwei, drei richtigen Stellen gegen den Strom schwimmt.
Ja, ich glaube auch, also man muss erstmal einen Überblick haben, was überhaupt so rauskommt. Man braucht die richtigen Insiderquellen, Gespür für die Zahlen, ganz gute Mathematikkenntnisse. Nichts davon habe ich. Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast heute mit Tino Hahn.
Hallo.
Luis Däffert.
So, da habe ich schon mal die erste Prognose. Ich habe prognostiziert, dass du am Anfang meinen Namen sagen wirst. Das hast du hiermit erfüllt. Hab ich schon mal. So.
Ein Punkt für dich und ich bin Christian Eichler. Hi. Ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ich auch da bin. Ich bin mal wieder da. Ich war ja die letzten Folgen, wurde ich vertreten von vielen tollen Leuten. Das waren auch ganz tolle Folgen. Habe ich alle natürlich gehört, weil ich sie geschnitten habe auch. Aber genau, ich hatte eine kleine Auszeit und bin jetzt wieder zurück mit meinem großen Steckenpferd Box-Office-Tippen. Wir wissen es alle. Dafür kennt ihr mich. Nee, das haben wir letztes Jahr ins Leben gerufen, Tino und Luis. Vor allem, weil ihr ja das eh schon immer oder länger macht zusammen. Ihr habt ein ganz ausgeklügeltes Tippspiel, wo ihr auch tippt, welcher Film wird wie viel einspielen. Dann kann man auch im Jahr immer mal wieder sich korrigieren und so. Und ich habe euch im letzten Jahr gelauscht und wir haben so eine kleine Top Ten mal gemacht und uns überlegt, was wird wahrscheinlich erfolgreich werden noch in diesem Jahr und was nicht. Denn einerseits ist es so, dass das natürlich ein bisschen den Filmdiskurs irgendwie zumüllt auch die ständige Box-Office-Gerede. Und andererseits ist natürlich auch ganz spannend und ganz unterhaltsam, sich mal zu überlegen, wie wird das wohl alles so performen, was rauskommt. Und wir sind ein bisschen früher dran in diesem Jahr. Also wir sind nicht ganz natürlich vor der Blockbuster-Saison. Es ist ein erstaunliches Jahr, also indem wir, also wenn wir uns das Box-Office angucken, indem wir irgendwie schon den zweiten Mario-Film hatten, Michael schon hatten, Project Hail Mary und so. Aber es ist auch noch ganz schön viel vor uns. Luis, wie blickst du so auf dieses Jahr?
Ich blicke zurück mit, ich glaube, so habe ich es mir ungefähr vorgestellt, wenn man ja sehr früh heute schon ungefähr den Release-Plan weiß. Man weiß vielleicht noch nicht bei manchen Filmen, wie groß die werden. Also ich, gerade bei irgendwelchen Adaptionen, irgendwie Masters of the Universe oder Videospieladaptionen, finde ich, können die ja wirklich sein, dass man denkt, boah, das wird jetzt, also da versuchen sie einen richtigen Blockbuster oder die versuchen eher so ein Mittel, also ich, man hört immer wieder, Mid-Budget ist zwar tot, aber es gibt ja de facto Filme, die mehr als 10, aber 100 Millionen kosten. Und ich glaube, so habe ich es mir in etwa bei den meisten Teilen vorgestellt. Und jetzt bin ich, glaube ich, sehr gespannt auf den Sommer, weil ich den Kinostartkalender der letzten Monate voll genug fand, dass ich ganz viel im Kino war, aber da war sehr wenig Großes dabei und das, was ich gesehen habe, war jetzt auch eigentlich nicht so gut. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall Lust auf einen ganz großen, aufregenden Sommer, wo wir uns, glaube ich, ganz viel streiten werden, was davon gut läuft und was nicht.
Ja, also diesmal die Liste zusammenstellen, hatte ich gar nicht so das Gefühl, ist überhaupt die Frage bei diesen Top Ten Filmen, ob da Leute jetzt reingehen werden in diesen Film, sondern nur, wo gehen noch mehr Leute rein, weil ich das Gefühl hatte, dass so viele Sachen noch rauskommen, ob man die Filme jetzt selber gut oder schlecht findet, die auf jeden Fall bekanntes Franchise sind und so. Tino, wie schaust du drauf?
Auch ähnlich wie du, also ich glaube, die klingt, also jetzt ist wieder eine Aussage, die ich natürlich auch bereuen werde in einem Jahr an derselben Stelle. Dass die Reihenfolge für mich relativ klar erscheint und okay, auch welche Filme so enthalten sind. Für mich wird es eher so auf den letzten Plätzen spannend, was so diese Plätze 7 bis 10 betrifft. Bei den ersten Plätzen, da kommen wir auch noch gleich zu, dass wir da auch irgendwie im letzten Jahr so eine Vertauschung vorgenommen haben, weil wir James Cameron bzw. sein Publikum mehr zugestanden haben, als schlussendlich delivered wurde.
War wohl doch nicht so toll, Pandora. Nicht so toll wie der Zoo.
Ja, eben. Und ja, aber jetzt denke ich so, es kann eigentlich nur Überraschungen geben bei einzelnen Filmen, dass sie doch unter den Erwartungen laufen. Deswegen finde ich auch dieses Jahr schwierig, eindeutige Flops rauszufinden, weil ich glaube, nur Flops in Analogie dazu, wie gut sie laufen, also beziehungsweise wie viel sie einspielen im Vergleich zum Budget, aber nicht Flops, die so komplett scheitern. Also ich glaube, da gibt's so ein, zwei Kandidaten habe ich da, aber es wird, glaube ich, keine große Überraschung geben, was so komplett scheitert.
Mhm. Ja, das ist ein bisschen, also ich finde es ein bisschen erstaunlich tatsächlich, dieses Film ja, weil du natürlich zwei große Marvel-Filme hast, dann hast du irgendwie Pixar und Disney quasi stark vertreten, neuen Christopher Nolan-Film und sowas, dann bringt Denis Villeneuve Dune zu Ende und sowas und das sind noch so ein paar andere Sachen, bei denen man auch so denkt, auf jeden Fall, das sind große Filme, also wenn es mal ein gefühlt so Event-Kino-Jahr gegeben hat, dann ist es irgendwie das, was jetzt noch kommt. Ob man das jetzt gut findet, was da ist, dann ist es mal so dahingestellt. Aber das fand ich auf jeden Fall schon so ein bisschen erstaunlich. Vielleicht können wir noch mal kurz so auf unser letztes Tippspiel schauen. Da können wir jetzt natürlich nicht überall noch mal reingehen. So, wir lagen falsch damit, dass Avatar 3 Zootopia 2 schlagen wird. Ne? Ich glaube, da war damals auch schon so ein bisschen gemunkelt, könnte Zootopia nicht irgendwie doch größer werden oder sowas. Aber da der zweite Avatar ja so super gut gelaufen ist, dachte man dann auf jeden Fall, der wird am meisten einspielen, war dann aber tatsächlich nicht so. Und sonst, Luis, hast du noch geschrieben, Demon Slayer vor Infinity Castle hat uns ganz schön überrascht. Den hatten wir nicht auf der Liste. Und da, von The Housemaid wusste man, glaube ich, noch nicht so richtig was. Der kam erst im Dezember dann raus. Ne? Mhm. Und Weapons wäre auch in der Top 10 gewesen. Das war, wir haben kurz aufgenommen, kurz bevor Weapons rausgekommen ist. Und da war noch nicht absehbar, dass das so ein Hit werden wird.
Ja, gerade Demon Slayer ist schon wirklich irre, weil der kam 11 Tage raus, nachdem wir aufgenommen haben. Also es war jetzt nicht so, man sagt, ah, das war monatelang in Vorbereitung. Die Ankündigung dazu gab es auch schon vor. Ich bin viel zu unbelesen in dieses Franchise rangegangen, weil es gab einen super erfolgreichen Film von denen. Und das ist ja so ein Konzept, was es immer mehr im Mainstream-Anime-Bereich gibt, so eine Ping-Pong-Synergie zwischen Anime-Filmen und dann klassischer TV-Ausstrahlung, aber nicht mehr dieses, irgendwas läuft 6 Jahre lang immer zur gleichen Zeit im Sendeslot, sondern dass die mehr auch zu klassischen Staffeln gehen, dass auch öfter Pausen dazwischen sind, was ein bisschen mehr Hype erzeugt und die Crunchlines Crunch-Times ein bisschen aushaltbarer macht. Und das war jetzt bei den zweiten und dritten Kinoveröffentlichen so, dass das mehr oder weniger, ich sag jetzt mal, nur so Zusammenfassungen und Staffelübergänge im Kino waren, sage ich, ohne das geguckt zu haben, so habe ich mir das nachträglich jetzt erklärt. Also das war mehr ein klassischer, echter, richtiger Film mit einer hohen Kinoexklusivität, wo es richtig hieß, nee, der ist jetzt auch wirklich denn nur im Kino, obwohl das ja sogar von Crunchyroll selbst ist, also wäre im Extremfall so, wie wenn Netflix den neuen Scorsese produziert und sagt, der wird jetzt aber die ersten Jahre wirklich nur exklusiv in einem langen Kinofenster, am besten noch auf Filmkopien laufen. Und dass der so krass abgeht, lag natürlich auch ein bisschen an Word of Mouth, weil der sehr, sehr, sehr lange immer weiter lief. Nicht so klassisch, wie man es heute eigentlich will, Blockbuster. Alle gehen am ersten Wochenende rein und dann ebbt es total ab. Der lief auch in Deutschland super gut. Also auch jetzt nicht, dass man sagen kann, das ist irgendwie nur der ostasiatische Markt, auf den man keinen Einblick hat. Und ja, also es hat mein Interesse am Franchise eher nur geweckt.
Mhm. Stimmt, der Chainsaw Man-Film lief doch dann auch ziemlich gut im letzten Jahr. Also ja, da muss man auf jeden Fall die Augen geworden. Offen halten. Ich finde es immer witzig übrigens, diese deutschen Jumpscares, auch wenn man jetzt wieder guckt bei Box Office Mojo, so die besten Filme, also die bis jetzt am meisten eingenommen haben, und dann ist es auf einmal so, ah ja, Extrawurst mit Habeck Erkeling auf Platz 41. Also ja, doch, da sind immerhin kleine Beben zu spüren auf jeden Fall. Tino, hast du noch irgendwas, was dich irgendwie überrascht hat? Ich habe letzte Folge natürlich großspurig angekündigt, ja, dieser Project Hail Mary mit Ryan Gosling, der wird wahrscheinlich nicht so erfolgreich werden. So, das ist jetzt nur der große Hit bisher in diesem Jahr, vor allem, weil es kein Franchise-Film ja tatsächlich ist. Ne? Also das ist auf jeden Fall auch ein bisschen erstaunlich, wobei man es vielleicht auch schon hätte ahnen können, weil dieser Trailer ja auch so unfassbar geklickt war damals irgendwie schon, als der nur rauskam. Aber hat dich das irgendwie überrascht? Also warum ist der so groß? Ist einfach Ryan Gosling so ein krasser Leading Man mittlerweile in Hollywood? Ist es, weil es kommt ja immer alle Nase lang mal so ein Sci-Fi-mäßiger Film eigentlich raus. Warum gerade der?
Ich glaube, der ist zur richtigen Zeit, glaube ich, am richtigen Ort, weil er so eine sehr gefühlige, positive, wir schaffen das, Bob der Baumeister-artige Stimmung hat. Und ich mochte den ja nicht so und ich wurde, glaube ich, noch nie, vielleicht habe ich es auch nicht so gut erklärt, warum ich ihn nicht mochte, aber noch nie mit so viel Hass oder Wut überzogen, warum ich den nicht einfach mal genießen kann und das einfach mal gut finden, dass der doch so schön harmonisch ist und dass es keine wirklichen Challenges für die Charaktere gibt, dass ich doch einfach mal diese Freundschaft so genießen soll. Und ich glaube, das ist so ein Film, der jetzt mal so je schlimmer es ist, in der Welt zugeht oder je schlimmer man Sachen wahrnimmt, desto mehr braucht man ja diese wohlige Wohlfühldecke, die so Kinofilme auch bieten können. Ich glaube, dazu hat er noch so einen sehr hohen Word-of-Mouse-Effekt, dass der von Leuten weiterempfohlen wird mit diesem, ah, das musst du gucken, das ist so schön, der hat so ein schönes Ende, diese Freundschaft ist so schön und dieses Steinwesen. Also ich glaube, der checkt gerade so ein paar Boxes ab, die er wahrscheinlich vor 5, 6 Jahren nicht so wirklich abgecheckt hat, wo das Interesse deutlich geringer gewesen wäre.
The Martian, das war ja auch, basiert ja auch auf Andy Weir, ne? Aus, auf diesem Buch The Martian, diesmal ja dann eben Project Hail Mary. Und das scheint auch einen Mega-Bass auch zu haben, so in den USA, habe ich so irgendwie mitbekommen auf jeden Fall. Aber ja, irgendwie ganz interessant. Auf jeden Fall trotzdem so ein bisschen der Outlier, finde ich, weil es nicht so ein Franchise-Film ist, außer ja, Leading Man in Hollywood ist alleine im Weltall gefangen. Luis hat gerade noch geschrieben, dass Zoomania 2 oder Zootopia auch durch China dann so krass erfolgreich war, ne?
Ja, das ist ja ein, sag ich mal, ein Problem, was man anfangs bei Avatar hatte, dass die, also die ersten, der erste 2009 noch zu der Phase rauskommt, wo es noch nicht so üblich war, dass man China mal schon so komplett mitgedacht hat. Das hat man mit Teil 2 dann versucht nachzuholen. So, übrigens hier, ihr könnt jetzt auch nochmal Avatar im Kino sehen, was ja wiederum Avatar zurück auf die Weltspitze katapultiert hat, dann wiederum über den Avengers-Film. Mhm. Und der war auch sehr, der dritte auch sehr erfolgreich in China, aber so Topia hat da wirklich, ich weiß schon selber nicht, was der Deutsche, was der Englische ist, sind so austauschbare Titel. Lief der wirklich monatelang, hat er die Kinocharts in China dominiert und hat ungefähr ein Drittel seines weltweiten Einspielergebnisses dort gemacht. Und ich denke, das hat die Spitze dann schon, also wenn man das abzieht, ist das Kopf an Kopf und das eher sogar Avatar vorne. Also damit haben wir quasi eigentlich recht gehabt, bis auf China, so kann man das sagen.
Und womit wir natürlich auch so ein bisschen recht hatten, also nur Tino hatte den drin in seiner Liste, weil schon, also nicht mehr ganz klar, weil letztes Jahr kommt der überhaupt noch raus. Und es war schon so ein bisschen gemunkelt, dass er auf dieses Jahr verschoben wird. Das war Michael, den hattest du auf der 3, Tino, dieses Michael Jackson Biopic, wo jetzt der erste Teil rausgekommen ist. Und da hatten wir in dem Sinne den richtigen Riecher, dass der, dass wir gesagt haben, der wird erfolgreich, trotz der ganzen Probleme um die Persona Michael Jackson. Und das ist ja jetzt so ein krasser Fall von, so wie auch der Melania-Film zum Beispiel, dass du diese Audience, also zumindest online, das Messbare so, ne, also bei Rotten Tomatoes, dass dieser Audience-Score so super hoch ist und dieser Tomato-Score dann so total niedrig, ne, also dass es so ein Film ist, in dem die Leute reingehen, egal was darüber geschrieben oder berichtet wird oder sowas. Ja, glaube ich, weiß nicht, das haben wir auch letztes Mal besprochen, dass diese Metriken, die dann immer nehmen, alles ist ja dann immer ein super Erfolg, aber da war jetzt auch wieder irgendwas so erfolgreichstes Startwochenende eines Musik-Biopics oder irgendwie sowas, ne? Also ja, super erfolgreich.
Ja, man findet dann immer schon eine Metrik, die man anwenden kann.
Dann haben wir noch Inflation und sowas, das haben wir auch. Habt ihr letztes Mal alles schon aufgedröselt, also falls ihr da draußen die Folge noch nicht gehört habt vom letzten Mal, lohnt sich noch auch, um sich dann drüber lustig zu machen, dass wir immer darüber reden, über irgendwelche Filme, die mal kommen. Dieser One Battle After Another, weiß ich ja nicht, was das ist, ja mittlerweile, Oscar-bester Film. Gut, vielleicht schauen wir mal in dieses Jahr, was wir für Listen haben. Wir haben einfach vorher überlegt, vielleicht machen wir es mal andersrum. Letztes Mal haben wir bei der 1 angefangen und über unsere ersten Plätze geredet. Jetzt vielleicht drehen wir es mal um und fangen bei der 10 an. Es war auf jeden Fall noch so, dass letztes Mal hatte ich 6 Filme in meiner Top 10, waren dann auch in der Top 10. Bei Tino waren es 5, bei Luis waren es 7. Genau, mal schauen, wie es jetzt ist. Ich hatte Probleme bei diesen letzten Plätzen, Tino, die du angesprochen hast. Also mir war es so, ich habe aber, genau, also das muss ich nochmal sagen, ich kenne mich damit nicht aus. Ich bin an sich auch ein bisschen faul und ich habe deswegen hauptsächlich geguckt, weil es geht ja eigentlich darum, habe ich hellseherische Fähigkeiten oder nicht und nicht, kann ich gut die Zahlen verstehen. Deswegen habe ich einfach geguckt, was kommt so raus, was klingt irgendwie groß, was könnte ich mir vorstellen. Ich habe wieder den chinesischen Markt nicht richtig überblicken können und habe deswegen einfach wirklich nur gestaffelt nach, das sind alles Riesenfilme und dann weiß ich aber nicht mit diesen letzten Plätzen, was soll ich da machen. Und weil Weapons so weit oben war trotzdem dann 2026, also in dieser Liste, die für unseren Zeitraum dann gegeilt hat, habe ich jetzt einfach mal, weil ich jetzt einfach so mir erträume, dass das ein Mega-Hit wird, Backrooms mal auf die 10 gemacht, weil das ein riesen natürlich Internetphänomen ist und vielleicht wird das irgendwie so ein krasser Hype-Film. Ich finde, der Trailer sah nicht so super doll aus, ist natürlich trotzdem für so einen Horrorfilm mal ein neues Konzept. Ich tippe aber mal, ihr habt den gar nicht irgendwie in der Top 10 drin, oder?
Nee, ich verstehe immer noch nicht so richtig, was das ist, weil ich bei so großen, auch Skibidi und so YouTube-Phänomenen, glaube ich, zu wenig checke, wie man das konsumiert im Leben und wie einem das wann was gibt. Ich finde das dann mal ganz cool, so. Ich meine, bei Freddy, nee, Five Nights at Freddy's ging es für mich in die Hose, aber dann so ein bisschen, ich krieg mit, da ist was, da kommt was. Und dann bin ich so ein bisschen wie so ein Opa, ah, jetzt gibt's das groß im Kino und dann gucke ich mir das an und dann weiß ich so ein bisschen, es gibt vielleicht ganz viel Lore und Diskurs, wo ich mich reinlesen kann und ich halte so den Zeh rein, aber dann hat man vielleicht auch innerhalb von 100 Minuten, ah, nee, ist gar nichts für mich. Und damit tut man vielleicht so einem Franchise oder so Unrecht, aber ich weiß noch nicht so richtig, was ich von diesem Film zu erwarten habe. Ich habe den so irgendwie bei, weiß ich nicht, war 23 oder so, aber auch als sehr ahnungslosen Typ. Es kommt auch sehr viel Horror. Ich gehe mal stark davon aus, dass es vor allem ein Horrorfilm wird. Aber ich glaube, da weiß Tino viel mehr Substanzielles als ich.
Ja. Also ich habe auch große Hoffnungen, aber ich glaube auch, dass der nicht so viel einspielt. Ich würde mich freuen, aber ich glaube, warum sowas wie Weapons und auch Five Nights at Freddy funktioniert haben, war halt, dass die eindeutig gut vermarktbar waren. Backrooms sieht ja so diesen Horror aus diesem Nichts, aus diesen Liminal Spaces und das ist ja eher so ein Vibe und den kriegst du im Film, glaube ich, gut rüber und auch in diesen Kurzfilmen, die ja so für Aufsehen gesorgt haben, beziehungsweise diese YouTube-Clips. Aber das finde ich super schwierig zu vermarkten, Leuten Spannung daraus zu suggerieren. Ja, aber da passiert auch lange nichts. Das ist einfach ein ganz großer leerer Raum. Da stehen Stühle rum und so Räume gibt's nicht. Also das ist schwierig in einen Satz zu packen. Deswegen glaube ich, dass der ein starkes Startwochenende haben wird, aber dann relativ schnell abkacken wird. Also ich hoff's, aber ich glaube nicht, dass der in den Top 10 auftauchen wird.
Es ist selten, dass wir so eine direkte Übersetzung von so einem Internetphänomen dann mal haben. Also wir haben natürlich, keine Ahnung, irgendwie dann ist Slenderman und dann gibt es das Spiel und dann gibt es auch einen Horrorfilm davon oder so. Diesmal ist es aber irgendwie nicht so an einer Figur oder auch nicht so ganz an einem Twist vielleicht auszumachen, sondern tatsächlich dieser liminale Horror ist ja was, das gibt es ja ganz viel auch im Internet. Und ich bin auch erst durch dieses Videospiel Pools, glaube ich, damit in Kontakt gekommen und kannte das auch gar nicht so mit Backrooms. Deswegen wollte ich mich jetzt auch noch mal, wenn der kommt, so ein bisschen stärker mit diesem Thema auseinandersetzen. Aber eventuell, ja, ist es ein Sleeperhead, keine Ahnung.
Ja, du hast halt kein Monster, was du aufs Cover packen kannst. Also
genau, und das ist einerseits ist das deswegen eigentlich dem nicht zuträglich und andererseits ist es natürlich etwas, wenn da, weiß ich nicht, was dann in diesen Backrooms dann doch passiert oder nicht passiert, was natürlich irgendwas sein soll, bei dem man sagt, das muss man gesehen haben. Wobei wir natürlich dahinter eine konventionelle Handlung dahinter haben mit auch
das ist, glaube ich,
einigermaßen bekannten DarstellerInnen so, ne? Deswegen mal schauen.
Ja, und es müsste eher sowas wie Skinner im Ring werden, aber ich glaube, das wird es nicht. Also ich glaube, es wird ein relativ normaler Horrorfilm, der auf diese Atmosphäre baut. Und ich glaube, das wird sich dann auch nicht so krass rumsprechen.
Wir werden sehen. Einen so einen Horrorfilm habe ich dann auch gleich noch. Luis, was hast du noch für 10?
Ich habe auf der 10 Star Wars, The Mandalorian und Grogu.
Ja, da würde ich jetzt mal gerne drüber reden mit euch über diesen Film, weil ich habe den auch auf der 7 und da habe ich lange überlegt, einfach nur so vom Gefühl her, wird das ein großer, erfolgreicher Film oder nicht? Weil natürlich Star Wars ist eine gigantische Marke, eine der größten überhaupt vielleicht. Mandalorian haben, glaube ich, auch mit diesem, also als Disney Plus dann kam und so, auch, glaube ich, viele geschaut und gilt ja noch als eine der besseren Star Wars Serien, also neben Andor natürlich. Und gleichzeitig wirkt es irgendwie so hingeschissen auf mich, dieser Film, sodass ich mich so frage, so, also wollen Leute da rein oder ist Star Wars nicht doch, muss das was Wertigeres sein? Deswegen würde mich mal interessieren, wie siehst du den Film?
Ich habe seit langem nichts mehr von Star Wars geguckt. Ich finde das Franchise so okay. Ich hätte wirklich mal irgendwann Bock, die Serie zu gucken, wenn mir irgendwie, weiß ich nicht, aus Versehen die Fernbedienung in die Hand fällt und da ist Disney Plus 6 Monate gratis, dann gucke ich mir das auch mal an. Ich finde.
Ja, guck erst mal Andor.
Oder, ja, habe ich auch ganz viel schon, also viel mehr Gehaltverlust zu Andor auf jeden Fall gehört. Und ich verstehe nicht so richtig, wie man jetzt so Jahre nach so dem Erfolg, vor allem mit Staffel 1, ja noch vor Corona, um uns mal wie alt zu fühlen, dieses, es gibt jetzt was Neues aus Star Wars, jetzt noch mal im Kino ziehen soll. Vielleicht bin ich zu weit von dem Franchise weg, um zu wissen, warum das jetzt vielleicht eine Brücke zu irgendwas schlagen soll. Wir haben auch wirklich viel Pedro Pascal im Kino gehabt. Und ich mag den, glaube ich, immer noch genauso gern wie vor Jahren, als man ihn oder ich ihn in Game of Thrones entdeckt hat. Aber es ist so wirklich wie, man hatte halt 2019 einen richtig guten Pitch und der kommt jetzt ins Kino.
Also da, ich habe auch die Serie nur so ein bisschen geguckt, so ein paar Folgen. Mich hat das auch nicht ganz gekriegt. Ich fand es an sich eine ganz gute Idee, dass man sagt, wir gehen zurück wirklich in diese Western-Wurzeln von Star Wars, beziehungsweise Samurai-Film-Wurzeln sind es ja auch. Ich fand den Soundtrack von Ludwig Göransson mega gut tatsächlich, dieser Serie. Den habe ich richtig viel tatsächlich auch gehört. Aber was ich verstehe davon, ist ja, dass das dann später abgebaut hat. Dann hat man noch irgendwie Luke Skywalker da irgendwie 3D animiert dann irgendwie da reingemacht. Und dann gab es ja noch diese Boba Fett Staffel, irgendwie diese, wo ganz auch schlecht war, das ist ja nicht die gleiche Serie, aber gehört ja irgendwie auch so dazu. Deswegen hatte ich auch so das Gefühl, Leute sind eigentlich so ein bisschen lauwarm. Und die Vermarktung ist ja jetzt aber so ein bisschen auch trashy, ne? Wie so eine Pulp-Novel oder irgendwie sowas, ne? Also auch dieser Titel, so Mandalorian und Grogu. Und das ist ja auch eigentlich so ein bisschen so ein Comedy-Film. Also deswegen, ja, ist für mich so ein bisschen so eine Blackbox. Hast du den Top 10, Tino?
Ich habe den auf Platz 9. Also ich sehe es auch so. Und ich glaube, das wird schon noch reichen, um da, also ich habe so als Einspieltipp 350 Millionen. Ich glaube, das wird schon reichen, aber Star Wars war ja schon eh immer so ein eher westliches Phänomen und jetzt, wo halt die asiatischen Märkte auch eine immer größere Rolle spielen, wird er da, glaube ich, nicht wirklich stattfinden. Ich glaube halt, dass Grogu als Figur immer noch gut zieht, weil er so niedlich ist, aber der Film an sich, glaube ich, funktioniert auch nur so bedingt.
Ist eigentlich witzig, dass sie jetzt nochmal Star Wars Project Hail Mary dann nochmal machen, ne? Also nächstes Jahr dann mit Starfighter ist ja dann nochmal Ryan Gosling im Welt. Ja. Das ist dann vielleicht auch in China.
Wahrscheinlich haben sie die gleiche Agentur beauftragt, witzige Popcorn-Helme zu bauen.
Vielleicht, ja.
Und ja, der Trailer reißt mich jetzt auch nicht so vom Hocker. Also ich find's irgendwie ganz gut, dass das alles so eine Nummer kleiner wirkt, aber das ist halt nicht das, was ich von Star Wars erwarte. Also es ist eher sowas, was ich von einem neuen Franchise erwarten würde, was ich so ein bisschen so als more grounded positionieren will, aber ich bin auch schon skeptisch bei dem Trailer, wo dann immer so klar gemacht wird, dass es nicht um Rache geht und dieser Mandalorian wird auch, finde ich, als Figur da irgendwie nochmal so reframed, also gar nicht so, wie ich ihn, ich habe auch nur die erste Staffel gesehen, wie ich ihn aus dieser Serie kenne, also ist für mich eine andere Figur irgendwie und dass Grogu sich nicht weiterentwickelt, muss man, glaube ich, einfach so hinnehmen. Aber verkommt halt auch so ein bisschen zu so einem Gimmick. Und ich glaube, dieser Niedlichkeitsfaktor nutzt sich auch irgendwann mal ab.
Ich habe mit
meiner Freundin die ganzen Gosling auch schon. Entschuldigung, der Gag kam nicht mehr.
Meine Freundin kannte die ganzen Star-Wars-Filme alle nicht. Und wir hatten dann Andor geschaut. Und deswegen ist es ganz witzig, für meine Freundin ist quasi Andor ist das Hauptding von Star Wars für sie. Also sie kennt halt hauptsächlich Andor und findet das super. Und alles andere, was da so passiert, was sie dann geguckt haben, ist für sie nicht ganz klar, was soll das jetzt? Also mit diesen Jedi und mit diesem Vater und so. Und was ist das? Es geht doch eigentlich um die Republik und die Rebellen und keine Ahnung was so. Und als wir die alle noch mal gesehen haben, die Filme, war erstmal interessant. Also wir haben geguckt in der Erscheinungsreihenfolge der Trilogien. Ist erstmal interessant, wie schlimm sie Episode 1 dann fand. Also weil ich das witzig finde, weil sich da ja auch so der Diskurs so gedreht hat. Aber es war witzig, das noch mal neu zu erleben, wie jemand das sieht und sagt, hey, das ist ja jetzt gar nicht mehr irgendwie Star Wars. Und wie unverständlich dieser wirklich 9. Film Rise of Skywalker ist. Also wir haben zum Beispiel neulich Beef Staffel 2 geguckt und ich meinte, ja, das ist Oscar Isaac und ja, kennt man den irgendwo? Und ich meine so, naja, der ist zum Beispiel bei Star Wars, also bei dieser Trilogie drin. Und ich war so, hä? Also wie quasi diese Filme, man sich gar nicht an die erinnern kann. Und da wollte ich aber jetzt, deswegen sage ich es überhaupt, diese J.J. Abrams Star Wars Filme, so viel die gescholten sind, die sehen, finde ich, wirklich toll aus. Also gerade der 7., aber auch der 9., der natürlich völlig zerschnitten ist und völlig wirr ist von der Handlung. Und dieser Mandalorian-Trailer dagegen sieht wirklich, also da gab es ja auch diese Diskussion mit dieser diese Drehtechnik, ne, mit diesem Bildschirm, den sie da hatten, was ja ganz neu war bei Mandalorian, was ja mittlerweile dann schon wieder dann diesen Backlash hatte von, es sieht alles aus, als würden die nur in so einem kleinen Kreis stehen und sowas. Und ich fand, so sah das jetzt da auch aus. Und das, genau, wird sich jetzt quasi zeigen, ob Leute das akzeptieren. Ich habe nur irgendwie so das Gefühl, ich weiß auch nicht so, ja genau, es kommt irgendwie jetzt spät. Ich glaube nicht, dass es so der Mega-Hit wird im Vergleich zu den ganzen anderen Filmen, die wir hier drin haben. Tino, was hast du auf der 10?
Also ich habe auf der 10 Ramayana, Teil 1, bisschen so Wunschdenken, weil eigentlich hatte ich Supergirl auf der 10, aber den mache ich jetzt einfach auf die 11, weil, also das ist so ein Indian-Epic-Film und indische Filme, beziehungsweise letztes Jahr hätte ich gesagt, Filme außerhalb von USA haben es immer schwierig, über 200 Millionen zu kommen, bevor halt Demon Slayer bewiesen hat, doch es geht. Und deswegen würde ich den eigentlich auch eher so wie Duranda bei so 150 Millionen sehen, aber es soll halt ein großer Eventstart weltweit werden und soll auch so der erste indische Film, der so für ein internationales Publikum gedreht ist. Nachdem ich den Trailer gesehen habe, kann ich nicht mehr sagen, dass das irgendwas ist, wo ein internationales Publikum völlig in Ohnmacht fällt, weil er wieder sehr, also mit dem Ramayana ja auch ein sehr indisches Thema einfach abfrühstückt. Deswegen glaube ich, der Appeal ist begrenzt, aber er muss ja in Gänsefüßchen auch nur auf so 250 Millionen kommen und Duranda hat halt 150 Millionen weltweit eingespielt und dann in Amerika nochmal 30 Millionen und ist aber nur in 1000 Kinos gestartet. Also wenn der Film großen Start in 4000 Kinos bekommt, nach mildmilchenden Rechnung, man das einfach multipliziert, könnte der schon auf Platz 10 kommen, aber da muss schon eine große Neugier rund um den Globus auch da sein.
Da bin ist das immer gespannt. wegen der Kaufkraft und wegen den Ticketpreisen und so? Weil chinesische Filme schaffen es ja in diese Top Ten. zu kommen manchmal. Und oder Neja 2 zum Beispiel, ne, war, glaube ich, der erfolgreichste Film dann letztes Jahr. Und
ja, aber es geht ja um Ticketpreise. Alien schafft man es
nicht ganz, ne?
Ja, es geht ja, wenn du quasi einfach nur wie bei Einschaltquoten die Zuschauenden zählen würdest, würde es ganz anders aussehen. Aber es wird ja quasi, wie viel jemand GZ-Gebühren bezahlt. Das wird ja quasi als Maß aller Dinge. Und deswegen fällt das immer schwer. Und ich glaube, bei dem, also das Budget für alle Teile zusammen wird halt auf 500 Millionen beziffert. Die Special Effects Firma ist dieselbe, die auch Dune macht. Und natürlich muss der Chef von so einer Firma sagen, dass das das ambitionierteste Projekt ist, was sie jemals gemacht haben, auch wenn sie gerade an Dune 3 arbeiten. Aber weiß nicht, ob das reicht. Hans Zimmer macht die Musik unter anderem.
Unser Mann in Hollywood, ja, wollte ich
unser Mann sagen, in Hollywood, auch dabei, jetzt auch in Bollywood. Und
ja, unser Mann in Bollywood. Das ist
und alle Stars sind drin, aber ich weiß nicht, ob es reicht, aber ich würde es mir wünschen. Könnte mir aber auch einen besseren First-Case-Film vorstellen, weil da halt schon diese Epic-History-Sachen, finde ich, sind immer ein zweischneidiges Schwert.
Ja, ich bin gespannt drauf. Ich habe da bei Geister in meinem Philosophie-Podcast, hatte ich irgendwie niemanden gefunden, der mit mir über das Ramayana reden will. Das ist ja so dieses andere große indische Epos quasi. Deswegen, ja, bin ich auf jeden
Fall gespannt. Ich glaube, der Film wird komplett unverständlich sein. Also ich glaube nicht, dass man das rüberbekommt.
Ja, werden wir sehen. Genau. Ich mache mal weiter. Das ist wieder ein Stretch. Wahrscheinlich wird der nicht so erfolgreich werden. Aber auch das ridet hier noch die Weapons-Wave bei mir. Und zwar habe ich auf Platz 9 Resident Evil. Und zwar, weil Weapons ja dann doch so erfolgreich war, dachte ich, dass der Cragger vielleicht doch damit irgendwie anschließen kann tatsächlich. Es ist natürlich ein bisschen die Frage, also so wie ich das verstehe, und jetzt bin ich ja selber auch so ein bisschen in Resident Evil mehr drin, weil ich bei Game Kritik meinem YouTube-Kanal gerade so ein bisschen die Retrospektive mache oder jetzt sehr viele Spiele davon auch nachgeholt habe und so ein bisschen doch zu verstehen, was macht die Reihe eigentlich aus und so, ist es ja wohl so, dass, wenn ich das richtig verstehe, Zack Cragger hier quasi wirklich einen Action-Horror-Film macht, wofür ja Resident Evil auch steht tatsächlich, und diese starken Survival-Horror-Elemente aber wohl mit einbaut. Also tatsächlich, wie viele Schüsse, Munition hat man noch, wo ist welches Item? Es gibt einen Stalker-Gegner quasi, der jemanden durch verschiedene Settings da so durchjagt. Ich habe so das Gefühl, es könnte so ein Horror-The Raid vielleicht werden, auch wenn er nicht nur ein Setting hat oder sowas. Also es könnte irgendwas sein, wo wir immerhin so das Gefühl haben, okay, so in dieser Form gab es das vielleicht noch nicht so richtig oder noch nicht so oft. Also, dass er irgendwie versucht, was Neues zu machen. Natürlich kann man sagen, es gab ja diese ganzen Resident Evil Filme von PTA schon. Von Paul W.S. Anderson. die sind ja auch Action-Horrorfilme tatsächlich und haben das da tatsächlich so versucht. Irgendwie scheint er das noch mal jetzt anders zu machen. Ich fand den Trailer so vom Visuellen irgendwie nicht so interessant. Und ich frage mich auch so an sich, ist es vielleicht sogar so, dass der Name Resident Evil so ein bisschen verbrannt ist, was Kinofilme angeht? Und Leute sich so, soll ich das jetzt noch gucken? Es könnte aber auch sein, dass das ein krasser Sleeper-Hit wird. Wahrscheinlich nicht so viel einspielen, dass hier auf die Liste kommt, aber ich habe ihn ja trotzdem mal draufgepackt. Ja. Hat jemand von euch den drauf?
Ich habe ihn auf der 15, weil ich glaube, dass ich einfach in dem, sagen wir jetzt mal, sehr, sehr erweitert gefasst Sommer, also so Mai bis Oktober, Street Fighter, Resident Evil, Mortal Kombat 2 zu sehr so ein bisschen kannibalisieren werden. Das sind alles brutale Videospiel-Film-Ästhetiken, von denen man auch nicht so richtig, glaube ich, jeweils weiß, werden die mehr so Buddy-Comedy, werden die wirklich richtig brutal, werden die Also gut, Mortal Kombat gab es jetzt schon Previews, aber offiziell startet er erst morgen Nacht.
Bei Resi kommt der Hook auch noch nicht so durch in diesem ersten Trailer, finde ich so. Deswegen bin ich mal gespannt, was man auch so sehen wird.
Ja. Und ich weiß nicht, ist dieses Franchise generell noch so, es ist ja vergleichsweise gut, ich meine, Mortal Kombat ist auch super alt. Das habe ich auch schon, glaube ich, auf dem Gameboy gespielt.
Nee, riesengroß. Also Resident Evil 9 war abgefahren erfolgreich, kam jetzt gerade raus. Und deswegen, genau, könnte schon sein.
Ja, ich bin da auch zwiegespalten, weil einerseits war jetzt der 9. Teil halt mega erfolgreich, andererseits hat der Film damit nichts gemein, außer ein paar Gameplay-Mechanismen rüberzunehmen. Also ich check nicht so ganz, wie das sich gegenseitig befruchten soll, beziehungsweise wie der Film davon wirklich profitieren soll. Und ich check nicht, warum wir Lee Cronin's The Mummy bekommen, aber nicht Zack Cragger's Resident Evil. Also warum das nicht stärker in den Vordergrund gestellt wird, dass das was relativ Eigenständiges ist, weil dieses... Also ich bin eher positiv gestimmt, weil der Film ja in einer Nacht spielt, deswegen hoffentlich halbwegs in Echtzeit erzählt wird. Ich fand im Trailer das schon wieder ein bisschen schwierig, dass er auch mit jemandem telefoniert und dann so, sorry, dass wir eben unterbrochen wurden. Das wirkt auch schon wieder stark nach, ich muss zu meiner Ex-Freundin zurück, die irgendwo von Zombies bedroht wird, ich muss sie befreien. Aber ich bin auch neugierig, aber ich habe es bei Weapons schon gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann. Bei Resident Evil kann ich es mir aber noch weniger vorstellen. Weil ich glaube, der hat kein Alleinstellungsmerkmal, außer dass es wahrscheinlich ein sehr temporeicher, guter, brutaler Horrorfilm sein wird. Also bei Weapons hat man ja auch dieses Mysterium gehabt, aber Resident Evil sieht halt so aus, okay, ein Lieferfahrer, der irgendwas, und der ist ja schon, macht er irgendwas mit Medizin oder so, oder irgendwie dann da auch einen größeren Plan drin hat, da überleben muss eine Nacht, finde ich jetzt nicht so mega spannend, oder dass man so denkt, wow, das muss man sich auf die Liste setzen, wenn man das nicht mag.
Ich glaube, das ist irgendwie interessant, so, ob man das vermarkten kann. Was mir noch aufgefallen ist an mir selber bei Resident Evil, bei der Videospielreihe, ist, dass es irgendwie die Leute dann, also mich auch so und auch viele neue Leute immer so reinzieht in diese Welt wieder, weil die Spiele auch so unterschiedlich sind. Und wenn man das irgendwie noch mit einem Film verknüpfen könnte, so wie vielleicht eine Anime-Serie mit einem dann Anime-Event-Film oder sowas, wäre das sowohl für Capcom als auch für Sony macht den, glaube ich, ne? Ja, wäre das irgendwie ganz clever. Aber wer weiß, keine Ahnung. Wieder so wird. Das war meine 9. Luis, was hast du auf der 9?
Ich habe auf der 9, wenn wir Star Wars George Lucas sagen, müssen wir auch Steven Spielberg sagen, Disclosure Day. Den hatten wir auch schon ganz kurz angesprochen in der letzten Folge, als du schon von deiner sehr, sehr weit her zurückliegenden E.T.-Prognose erzählt hast. Man weiß ja immer noch nicht, ob das E.T. erwachsen ist.
Stimmt, das war ja immer meine Prognose, dass der neue, dass ein neuer E.T.-Film kommt, weil ein Space-Film angekündigt war und dann war das der jetzt hier. Ich habe den mal auf die Flop-Liste gestellt, einfach weil ich dachte, ich mache jetzt mal so einen Take von wegen, das Kinojahr ist so voll mit so viel Franchise-Zeug und irgendwie wird Spielberg die Leute mit dieser Magie, was ist es jetzt, was aus dem All kommt, wird er sie nicht ins Kino kriegen, ist jetzt hier meine These. Warum denkst du, wird er erfolgreich werden?
Also ich glaube, dass der gut reinpasst in ein Jahr, wo wir, wenn wir uns mal die Top Ten durchgucken, sehr viele Dreien, Vieren und Fünfen haben. Und vielleicht ist es ein E.T.-Spin-Off, dann macht das gar keinen Sinn, was ich sage, aber glaube ich, gut eins hat auf das Gleiche, was Tino zur versuchten Analyse von der Astronaut Hail Mary gesagt hat. Also so wie mal was Neues, eher Wohliges. Ich glaube nicht, dass das irgendwie schockierend wird oder krass gedankenanstoßend oder wahnsinnig konfrontativ mit unserer Lebensform und die, sag ich mal, eher unangenehmen Komponenten des Sci-Fis ausschöpfen wird, sondern eher dieses so kindlich neugierige, gespannte, hat wirklich einen irren Cast und ein bisschen gekreuzte Finger glauben an, ich meine, vielleicht finde ich den Film ja auch kacke, aber der hat irgendwas, man kennt ja dieses ausgelutschte, they don't do movies like this anymore. So klassisches Filmmaking irgendwie an sich. Und ich glaube, dass der zwischen all diesen, wo wir selber ja gerade so nicht so richtig wissen, was wird aus diesen ganzen Comic- und Fortsetzungen im Sommer, einen guten Sommer, wie heißt das, Sommerferien-Hit, Sleeper-Hit werden könnte.
Ich muss auch sagen, von diesen ganzen Gen Z Gesichtern, wobei ist er das noch nicht mehr ganz, aber so Josh O'Connor ist mir, glaube ich, wirklich der Liebste. Ich liebe den so doll, habe ich jetzt wieder gemerkt. Ich habe ja La Chimera und so auch schon gemocht und ich mochte ihn auch in Challengers und so, aber und in dem The Mastermind fand ich ihn auch gut, obwohl ich den Film nicht so gern mochte, aber ich habe jetzt in den letzten Wochen hier den dritten Knives Out gesehen und dann hat er auch so krass für mich getragen, obwohl ich auch den Film nicht mochte. Also deswegen, gerne ihm mehr Rollen auf jeden Fall. Tino, hast du den irgendwo in deiner Liste, Disclosure Day?
Ja, auf Platz 1 von meiner Flop-Liste.
Oha!
Also
warum denkst du, wird er nicht ziehen?
Der Trailer, also was Louis jetzt gesagt hat, they don't make movies like this anymore, wird dem Film vermutlich zum Verhängnis. Ich wünsche es jetzt auch nicht, aber dieses ganze, ich muss den Leuten die Wahrheit sagen, Aliens sind unter uns, das wirkt so spät dran irgendwie. Also ich glaube, selbst 2015 hätte man so gedacht, ja okay, dann sind da irgendwie außerirdisch. Vielleicht profitiert es ein bisschen so davon, dass jetzt seit Monaten immer wieder so diese Gerüchte sich aufrecht halten, dass Amerika Beweise dafür hat, dass es doch außerirdisches Leben gibt. Aber der Trailer, den finde ich sehr underwhelming und ich glaube, bei so einem Science-Fiction-Film soll die spektakulärste Szene im Trailer nicht sein, wie jemand von einem Auto auf einen Zug springen muss. Also merkwürdiger Schwerpunkt auf diese Action, diese grounded, wir sind gerade auf der Erde und machen eine Autoverfolgungsjagd-Action im Trailer und dieses mit diesen Tieren und mit diesem Vogel, der dann so bei dem Hirsch auf dem Kopf landet. Das wirkt so unspektakulär. Also kann sein, dass das Leute auch mal wieder haben wollen, weil ich habe ja auch gedacht, sowas wie Project Hail Mary möchten nicht so viele Leute haben, aber für mich ist das der größte Flop-Kandidat dieses Jahr.
Haben wir ihn beide auf der Flop-Liste. Bei mir auf Platz 8 ist Dune Part 3 von Denis Villeneuve, der da, wir erinnern uns, war ja lange nicht klar, kommt überhaupt der zweite Teil? Also hat der erste Film genug Geld eingespielt, damit ein zweiter Teil gemacht wird. Dann kam der, und wenn ich es richtig gesehen habe, war der dann ziemlich viel erfolgreicher als der erste Teil. Also, dass es dann gerechtfertigt hat, jetzt noch einen dritten zu machen. Ich finde es auch cool, dass Denis Villeneuve, auch wenn ich auch ja nicht immer die größten Stücke auf ihn halte, aber ich es jetzt wirklich auch mal interessant fänden würde, wenn er was anderes machen würde. Gut, das andere ist jetzt Bond, weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt das sein muss. Hm. Aber eigentlich müsste er ja dann irgendwann vielleicht mal Nolan-Status haben, dass er wirklich machen kann, was er will. Aber gut, vielleicht wollte wahrscheinlich Bond auch unbedingt total gerne machen. Aber ich fände auch interessant, irgendwie mal was anderes von ihm zu sehen, was kein Franchise in dem Sinne ist. Trotzdem finde ich es irgendwie gut, dass er den zweiten Roman auch noch verfilmt. Trailer hat mich nicht so überzeugt, bin aber ja sowieso nicht genauso begeistert von diesem Film. Ist die Frage, habt ihr den höher, den Film? Glaubt ihr, das wird ein richtiger Mega-Hit? Oder ist es so, dass beim dritten Teil dann Leute sagen, ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich das noch sehen muss. Tino, wo hast du Dune, wenn du ihn hast?
Ich hab den auf Platz 6. Mhm. Weil ich schon denke, dass den noch Leute sehen wollen, auch nur um zu wissen, wie endlich der Deckel draufgebracht wird. Und weil viele ja erwarten, dass der Abschluss einer Trilogie auch automatisch der beste Film sein muss. Deswegen, glaube ich, wird er nochmal so ein bisschen so ein Interesse entfachen, aber jetzt auch nicht mega durch die Decke gehen. Also ich glaube, das wird so den Erwartungen entsprechen. Kann halt sein, dass das wieder so ein Film wird, wo man dann auch auf einmal 800-900 Millionen erreicht, weil so viele Leute ihn sich doppelt angucken oder er doch deutlich besser ist, als er eigentlich erwartet wurde. Man weiß ja auch immer noch nicht, wie lange er ist,
Doomsday,
oder?
Ne? Ja, und eben, er startet gleichzeitig mit Doomsday immer noch, was ein bisschen seltsame Entscheidung ist bei so einem, also ne, wir hatten ja Barbenheimer und so, aber es ist ja ein Publikum, was schon ähnlich ist auf jeden Fall. So wahrscheinlich, dass ich den angucken soll und nicht so unterschiedliche Demografien.
Ich glaube, da wird noch irgendjemand wird noch irgendwie zurückziehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich beide am 18.12. starten oder dass ich halt Avengers diese ganzen iSense, IMAX und so weiter. Diese
genau, weil die hat Dune geblockt irgendwie, ne? Und deswegen
komplett viele Wochen. Und deswegen gibt es ja diesen Beef, dass Disney Infinity Vision angekündigt hat als neues Marketing-Tool, was einfach nur die besseren Standards quasi als Mindestanspruch irgendwie festhalten, so in dem Begriff für die halt teuersten Multiplex-Säle. Hm. Und ich glaube aber, dass dieses Duell stattfinden wird und dass ich gehe auch mit dem Platz 6 mit, aber ich glaube, wenn ich das jetzt rausgehört habe, mehr als bei Tim, dass der wirklich erfolgreich sein wird, aus durchaus den ebenfalls sogenannten Gründen. Ich glaube aber, dass wir generell ein sehr erfolgreiches Kinojahr noch vor uns haben und dass Platz 6 schon von wirklich hohen Summen zu sprechen sein wird und dass der wirklich zieht. Hm.
Man muss ja auch sagen, dass mittlerweile ja auch dann Leute aufgewachsen sind mit den Filmen davor. Ja. So, ne? Also dass es ja tatsächlich dann auch so ist, dass das jetzt für, also ich weiß nicht, manchmal hat man so, wenn man selber älter wird, sieht man das anders, als wenn Leute dann in ihrer Jugend halt, weiß ich nicht, dann haben die halt, weiß ich nicht, mit 13 den ersten dann gesehen und dann irgendwie mit 16 oder wann, der kam der zweite und dann ist man damit ja schon so verwachsen und das ist man bei zwei Teilen dann wahrscheinlich schon, auch wenn ich mich so frage, ob Leute sich wirklich fragen, wie geht das jetzt aus, aber es geht ja auf jeden Fall, wenn man sich das zweite Buch betrachtet, auf jeden Fall in eine verrückte Richtung. Also es könnte tatsächlich auch sein, dass wir dann noch andere Sachen sehen, wenn als die jetzt im Trailer waren. Deswegen, ja schauen wir mal. Das war genau meine 8. Was habt ihr denn noch? Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Haben wir schon eure 8 besprochen?
Nee, noch
nicht. Dann hau doch mal einen raus.
Meine 8 ist The Hunger Games Sunrise on the Reaping.
Mhm, habe ich gar nicht.
Meine okay. auch. Habe ich auch auf der 8.
Sind die so erfolgreich immer noch, diese Filme? Auch diese, sind das jetzt Prequels?
Das ist ja, ne? Christian, das können wir dir erst am 5.25.27 sagen. Wir gehen davon aus.
Der hat sich als Buch noch wiederum deutlich mehr verkauft als das letzte Prequel, was ja so ein bisschen aus dem Nichts kam, das Franchise eher aus einem sehr zufriedenen Schönheitsschlaf aufgeweckt hat. Und dann
hast du da nicht auch dran mitgearbeitet an dem Film, an dem davor?
Ja. Und das hat jetzt keinen Einfluss auf meine, sag ich mal, Finanzmarktanalyse für diesen Film, aber auch bei diesem Film habe ich mir die Sets angeguckt, ich war da zu Besuch und man kannte ja auch die Trailer schon, das wurde ja auch auf dem Discord schon kommentiert, dass das für manche wirklich überraschend, so weiß ich nicht, in Richtung Midsommar und sehr wild aussah und der hat schon auch wieder viel Schauwert aufzufahren. Das Buch von dem hat sich sogar mehr verkauft, wenn ich die Zahlen richtig gelesen habe, als Mockingjay, also der eigentliche Trilogieabschluss. Und der Unterschied ist, dass die Vorgeschichte aus dem letzten Prequel für viele so, okay, klar, kann man machen. Und die jetzige ist aber, das wird, glaube ich, auch spannend für so Fandom-Analysen, eine, die jahrelang wirklich vom Fandom gefordert wurde und ich bin da sehr sicher auch deswegen vor allem entschieden wurde umzusetzen, nämlich die Vorgeschichte halt von Haymitch, was wirklich ein Dauerfeuer in der Community war. Da, genau das wollen wir sehen und da gibt es halt auch schon deutlich mehr, wo man sich per Bezug auf die Originaltrilogie oder Quadrilogie aufbauen kann. Deswegen, der letzte lief nicht so mega erfolgreich, wie manche gedacht hätten, aber ich glaube, der wird ein bisschen mehr wieder emporstoßen und das Franchise wird wahrscheinlich auch noch weitergehen.
Mhm, interessant.
Ja, also sehe ich genauso, dass ich stecke halt in diesen Hunger Games Film nicht drin. Ich war auch erstaunt, dass als der letzte angekündigt wurde, bei dem Louis auch mitgearbeitet habe, dass das überhaupt angekündigt wurde, weil ich dachte, okay, das kann nicht so gut funktionieren. Es hat ja dann trotzdem gut genug funktioniert, wo ich aber auch wieder so dachte, okay, da noch eine Fortsetzung, ein Prequel ankündigen, auch wieder aus meiner Sicht riskant, aber dann habe ich gesehen, wie krass sich das Buch verkauft hat. Dann habe ich auch gemerkt, okay, ich stecke in US-Animationsfilmen und in solchen Young Adult Sachen überhaupt nicht drin. Das wird schon passen, das wird schon funktionieren. Deswegen habe ich ihn halt auch auf die 8 gepackt.
Die sind gar keine Young, die sind schon Old Adults mittlerweile, oder? Die Leute, die Hunger Games gelesen haben und Twilight, ja, aber ja, stimmt, diese Sachen, Gott, total.
Deprimieren, okay, dass aus Young Adults auch irgendwann Old Adults werden.
Ja. Das waren dann unsere 8. Oder hast du, haben wir deine 8 schon, Tino?
Ja, ja, auch Hunger
das
Games,
das,
ja.
Das war der. Hunger Games. Okay, 7. Ich hatte das schon gesagt. Ich hatte da Mandalorian und Grogu. Was hast du da, Luis, auf der 7?
Es ist Moana oder Vaiana. Erneut ein Disney-Film, wo ich immer vergesse, welches der deutsche und welches der Originalname ist. Aber hier
ja,
hat das
ja. Moana ist der Original und Vaiana ist der deutsche, glaube ich, ja.
Ja, ich weiß einfach nicht, warum man das jetzt nochmal sehen will. Ich fand das sehr amüsant, wie man sich über die Trailer aufgeregt hat. Ich glaube, es werden trotzdem genug Leute reinrennen, dass das so ein Erfolg sein wird, dass man weiterdenkt, ja, wir haben schon irgendwie das Richtige gemacht hier im Hause Disney, aber ich glaube, der wird schlecht und ich glaube, der wird weniger gut laufen als noch der erste Animationsfilm.
Man hat das Gefühl, es ist so ein bisschen zu früh. Das ist so ein bisschen, wie als sie The Last of Us irgendwie nochmal geremaked haben, irgendwie zum 5. Mal und man war so irgendwie, okay, kam das nicht gerade erst in der aktuellsten Version raus. Aber ich habe den auch, ich habe den auf der 5. Weil Lilo und Stitch ja so krass abgegangen ist im Jahr davor. Und das sind so Sachen, also ich muss sagen, Animationsfilme und dann diese Live-Action-Remakes, da kann ich nur ins Blaue raten, da habe ich keine Daten. Ich kann nur sagen, anscheinend sind die immer ganz, ganz erfolgreich. Deswegen habe ich den auch hier drin. Manchmal gab es doch aber auch wegen Backlash dann welche, die nicht so erfolgreich waren. Also es hieß doch mal so, dass zum Beispiel Snow White und sowas dann nicht so, ne? Ja, keine Ahnung, wie das jetzt dann hier bei dem ist, aber an sich Disney rechnet ja auch hauptsächlich einfach rum. So, warum machen wir welchen Film? Und ja, weil das halt ja auch, es verfangen ja auch nicht alle von diesen neuen Animationsfilmen, die machen, ne? Also Raya and the Last Dragon und solche Sachen gab es ja auch alle, die alle nicht jetzt so riesig waren. Wahrscheinlich Encanto Realfilm-Remake wäre so das nächst naheliegendste, wahrscheinlich, was man machen müsste. Weil Moana war ja auf jeden Fall auch so voll der Hit und auch der zweite Teil. Deswegen glaube ich irgendwie auch, dass Leute den.
Bei Disney hat letztes Jahr auch gezeigt, dass sie sehr anfällig sind, wenn ein extrem überzeugter Hauptdarsteller ganz, ganz lange, ganz doll seine Netzwerkagenda nutzt, um diese Projekte durchzuschießen, nämlich Jared Leto mit Tron Ares, der ja auch,
den wir ja beide auch genau, in der hatten.
Auf den ich mich auch gefreut habe und den ich fand den okay, also so, aber der ist halt in der Regel, weil der auch sehr teuer war, auch gefloppt und da kam danach auch so ein bisschen raus, wie krass Jared Leto beteiligt war, den so zu pushen und den immer so.
Und hier ist es Dwayne The Rock Johnson, meinst du, der das so komplett, ja. Und der ist ja auch schon aufs Maul geflogen mit ein paar Sachen, ne? Auch mit Black Adam und sowas. Ja.
Und auch mit seinem ersten richtigen Schauspielauftritt gefühlt seit Ewigkeiten Smashing Machine.
Ja.
Das sollte ja sein großer, oh, jetzt kriegt er dann auch mal seinen Oscar-Applaus, aber.
Hast du den drin, Tino?
Auch auf 5, auch mit ähnlicher Begründung. Also ich finde auch, sieht kacke aus. Ich weiß nicht, wer sich das anschauen soll, aber das habe ich bei Lilo und Stitch auch schon gedacht. Also deshalb wird er auf Platz 5 landen. Und also ich fände es gut, wenn sowas mal floppen würde, weil ich überhaupt nicht checke, warum man sich das anschauen soll. Aber tja, ja, ähnlich wie Disney wiederhole ich mich auch gerade und wollte jetzt schon wieder sagen, dass bei Lilo und Stitch auch nicht verstanden habe. Das habe ich auch gerade schon gesagt. Ja, da, so wenig fällt
halt
mir
so
dazu
eigene,
ein.
Eigene Genres, ich dachte, denke das manchmal so, das ist halt wie, als würde man noch mal wie wenn man in das König der Löwen Musical geht, ne? Das gibt den Film und dann gehst du so in das König der Löwen Musical und so ist das hier irgendwie auch. Das gibt's dann halt jetzt nochmal und diesmal sind die Leute dann, diesmal sind die Hunde echt. Und dann schaut man sich das irgendwie nochmal an oder geht zum ersten Mal rein und so.
Das sind halt diese Süßigkeiten im Kassenbereich, so Quengelware. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da die Kinder wissen es halt noch nicht besser, die ganze Familie da so reinquengeln, aber wer da irgendwie 16 ist und aus freien Stücken um Moana geht, ja, dann selbst schuld.
Disney-Filme sind ja eh schon Musicals, fällt mir gerade so auf, aber trotzdem ist das ein Bild. Naja, haben wir deine 7 schon, Tino?
Nee, da habe ich die Odyssee, weil ich da wenig Glauben dran habe, dass das international wirklich auf so eine Relevanz stößt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich in China denkt, ah cool, die Odyssee, noch nie von gehört, lass mal reingehen, es kommt ein großes Pferd vor und alle Hollywood-Schauspieler, die man kennt, sind dabei. Deswegen.
Das frage ich mich übrigens auch, jetzt wo der Trailer kam, so, wenn man chinesische Blockbuster gewohnt ist, wenn man indische Blockbuster gewohnt ist und dann kommt da irgendwie Matt Damon, rennt übers Feld und der Strudel ist irgendwie, oder die Schifffahrt ist besonders realistisch gemacht oder sowas, ob sich das so übersetzt irgendwie so in andere Kulturkreise, habe ich mich wirklich auch gefragt.
Das glaube ich nämlich auch, dass das nicht funktioniert. Also Oppenheimer war ja jetzt auch nicht der spektakulärste Film, aber der war halt so fokussiert auf diese eine Figur. Deswegen hat das so, wie der inszeniert war, schon funktioniert. Und ich glaube, deswegen hat er auch in China bzw. in Asien gut funktioniert. Aber die Odyssee, also das würde mich sehr überraschen, wenn der in China auch krass durch die Decke gehen würde. Vielleicht dann auch, da werde ich mich dann nächstes Jahr drauf beruhen, dass es die Ausnahme von der Regel ist und dass die Odyssey 2 dann nicht mehr funktionieren würde.
Ich habe den auf der 6 und jetzt kam ja gerade der neue Trailer raus. Ne? Wir hatten ja einen kürzeren, jetzt gibt es einen längeren. Und ich habe das immer so ein bisschen bei Nolan, dass wenn ich die Trailer sehe, mir so denke, ah ja, aha, mal gucken, was das so wird. Aber das ist der, wo ich am wenigsten so das fühle, was er da jetzt machen will, so ungefähr. Weil eigentlich finde ich es total interessant, dass jemand jetzt noch mal neu die Odyssee verfilmt. Und es wird sicherlich auch spannend zu sehen sein, wie er die praktischen Effekte macht, wie er das zeitlich erzählt mit der Odyssee und der Telemachie und so, wie das verwoben ist. Aber gleichzeitig denke ich die ganze Zeit, das sieht aus, wie als hätte sich so ein Crypto-Bro das irgendwie überlegt. Von den Kostümen, von diesen Gesichtern, die auch irgendwie so gar nicht so richtig reinpassen, finde ich, so in diese Geschichte. Also irgendwie glaube ich nicht so richtig an den Film und natürlich trotzdem gespannt, wenn der rauskommt. Und habe mich aber jetzt auch so gefragt, Boxoffice-mäßig, so Oppenheimer war ja so übelst erfolgreich, wo man sich wirklich fragt, warum? Also war der dann tatsächlich so erfolgreich? War es wirklich wegen Barbenheimer oder was war es jetzt genau? Oder was ich auch glaube eben, ich glaube, Christopher Nolan ist auch wirklich auch bei einer neuen, bei einer jüngeren Zielgruppe auch ein riesen bekannter Regisseur einfach so, oder den man einfach verbindet mit diesem Regie- und Autorenkino, weil der natürlich auch, ob man die Filme jetzt alle gut oder schlecht findet, schon abgeliefert hat die letzten Jahre, immer alle 3 Jahre irgendwie einen Film rausgebracht hat, der irgendwie sehr eigenständig war, wo vielleicht Tenet noch der so verschrobenste war. Aber ich glaube auch, das ist so einer der Regisseure, den viele vielleicht auch überhaupt so kennen. Und dann noch die Odyssee, natürlich eine der größten Geschichten so des westlichen Kulturkreises und sowas. Dann natürlich hast du sehr viele bekannte Darsteller da drin irgendwie so, die wie sie alle gerade so rumlaufen, inklusive Tom Holland. Also es könnte schon riesengroß werden. Es könnte aber auch sein, dass der, habe ich das Gefühl, nicht so gut einfach ist und dadurch Word of Mouth vielleicht nicht so stark ist und dass dadurch dann nicht so dieser Mega-Hit tatsächlich wird. Irgendwie sowas. Ich weiß nicht, wo du den hast, Luis. Du wirst auch nach Prag direkt fahren, oder?
Na klar.
Um ihn dir anzuschauen. Ja, du bist doch immer ganz vorne dabei bei Nolan, oder? Ja.
Ich werde den auf jeden Fall dort gucken und ich glaube, das werden ganz viele Menschen tun, weil ich glaube, ich habe den auch auf der 5, dass der nicht ganz so nah, weil ich glaube schon, dass Barbenheimer ein Effekt war, der wird in die Richtung gehen vom Erfolg. Und der wird ganz, ganz lange ganz oft geguckt von Leuten und da ist auch für viele, glaube ich, dann gar nicht mehr so wichtig, wie sie den Film jetzt eigentlich an sich finden. Der wird sich sehr gut als Happening verbreiten, so.
Das erste Happening, wo es auch Reklamheftchen zu gibt.
Ja, aber ich meine, wie oft, die denken noch immer, was, ans Roman Empire die ganze Zeit? Das ist jetzt zwar nicht ganz, aber irgendwie habe ich ja, also, das, was ich negativ dazu sage, kann natürlich auch sein, dass er in bestimmten Bubbles natürlich dann auch sehr gut ankommen wird oder so. Oder, also, keine Ahnung, trotzdem war ich von jedem Nolan-Film dann irgendwie auch beeindruckt, also deswegen mal schauen. Man kann sich irgendwie noch nicht vorstellen, ist das wirklich die ganze Odyssee, die da erzählt wird, oder wird das so ein Gag am Ende, dass das nur Teil 1 ist und dann kommt tatsächlich nochmal irgendwann Teil 2 oder so. Also ja, werden wir sehen. Meine 7, 6 und 5 waren das jetzt schon. Hast du noch was, Luis, auf der 6, auf der 5, was wir noch nicht angesprochen haben?
Ja, wir haben jetzt alle unsere 5 bis 10 genannt.
Ja.
Okay, ich habe auf der 4, ich habe aber keine Ahnung, ob das ein großer Film wird, mit Minions and Monsters. Es kommt ein neuer Minions-Film. Ich glaube, es ist der zweite eigenständige Minions-Film. Und vorher war das ja Teil dieser Despicable Me-Reihe. Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn, Luis, dass ich den in der Liste habe? Wie hältst du es damit?
Das macht ganz viel Sinn, weil ich habe den auch auf der 4. Es ist schon der dritte Spin-Off-Film. Und mich überrascht das auch jedes Mal, das ist jetzt schon 16 Jahre her, dass dieses Franchise begann, aber der letzte aus 2022 ist im amerikanischen Markt der erfolgreichste dieses Franchises. Also das Ding wächst in
war
Amerika.
War das der mit Gentle Minions, wo es dann den Trend gab und sowas?
22, vor vier Jahren, ja. Wahrscheinlich. Ja.
Ja, anscheinend ja. Mhm.
Und ich glaube, es gibt immer noch zu viele Menschen und dafür gibt es, als Punkt, es gibt zu viele Menschen. Nein.
Die sind jetzt auch alt, das sind nicht die Old
Adults. Ja, aber die hatten also genug Leute, die das auf ihren Brotbüchsen draufgedruckt haben, die das entweder über die Gentle Minions kennengelernt haben. Das ist, glaube ich, einfach nicht tot zu kriegen. Ich glaube, diese Filme werden wir noch in der Katzfolge 4000 besprechen oder zumindest in der Box-Office-Prognose, ich weiß nicht.
Vom so Massen-Appeal ist es fast das größte so, also Franchise, was es so, also wisst ihr, wie ich meine? Nicht, also natürlich Spider-Man und sowas, das gibt's alles schon länger, aber ich finde was in Anführungsstrichen noch jünger ist, aber was man so oft irgendwo sieht und auch so in so Ecken, wo man das Gefühl hat, okay, hier ist anscheinend auch ein Minion-Sticker, ja, also gar nicht auch nur bei Kindern.
Ja. Ich verstehe ein bisschen mehr diesen Gag aus diesem gescheiterten großen Epos, von wo Peter Jackson beteiligt war, Mortal Engines hieß das so, mit diesen Städten, ja. Die laufen. Mhm. Da gab es auch so einen Gag, dass irgendwie die ja da irgendwie verlorene Zivilisationen noch in Bruchstücken rekonstruieren konnten und da wurden dann halt so random Minions-Figuren gefunden und dann aber so in die Vitrine gepackt mit, oh, das waren doch hier die Heiligen. Und das ist wahrscheinlich wirklich so. Also wenn man jetzt hier Trump, Atomkrieg und dann in 500 Jahren, ich glaube, es gibt wenig Gegenstände, die so gut in Asche aufzufinden sind wie Minions-Figuren auf der Welt. Und ich werde es nicht mehr gucken. Ich fand die früher lustig. Ich habe keine Abneigung gegen dieses Franchise. Es ist halt auch ja nach wie vor sehr stark aus Frankreich kommt, was ich irgendwie ganz cool finde, dass diese ja doch so traditionelle Comic-Nation sich da so ein Bullshit-Franchise geschaffen hat. So eine Gelddruckmaschine. Ja.
Ah, das wusste ich gar nicht. Ich weiß tatsächlich gar nicht genau, was das ist, Minions. Das ist witzig, ne? Also ich habe das nicht, die Filme nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie die aussehen und wie die so klingen, aber mehr weiß ich auch tatsächlich nicht so genau. Deswegen ist es für mich ja, gibt es einfach, ja.
Ja, ich.
Das war meine vier. Was habt denn ihr so? Vier hast du schon gesagt, Luis? Genau.
Ja, ich möchte euch da beide zu eurer sehr richtigen Meinung beglückwünschen. Ich habe den auch auf der vier. Und ich habe davon okay, auch krass. Noch nie was gesehen. Das reicht mir auch immer alle drei Jahre, wenn ein neuer Teil kommt, diese Psst, jetzt kommt der Film, nicht ans Handy gehen, Werbung mit den Minions zu sehen. Das reicht mir, glaube ich.
Das stimmt, da habe ich sie wahrscheinlich auch am häufigsten gesehen.
Und ansonsten in einer Parallelwelt würde ich mir wünschen, dass die Raving Rabbits so einen Erfolg gehabt hätten, weil die finde ich witzig. Ich glaube, ich würde die Minions auch okay witzig finden, aber hat mich nie so gereizt, einen ganzen Film mitzuschauen. Also ich glaube, ich würde da so ein paar Mal schmunzeln, mir dann aber auch so denken, ja, okay, that's it.
Stimmt, an die muss ich auch denken, ja, diese Rayman Sidekicks aus der Videospielwelt. Okay, jetzt könnte es sein, dass sich das sehr ähnelt bei uns, die ersten Plätze. Das war aber auch nur geraten, weil ich eigentlich gar nicht jetzt so gewusst hätte, ist das wirklich so groß? Toy Story 5 habe ich auf Platz 3 bei mir, einfach weil ich da dann nochmal geguckt habe, was haben so die vorigen Teile eingespielt tatsächlich. Ich weiß noch, ich war als Kind in Toy Story 2 an meinem Geburtstag im Kino, da kam ja der dritte Teil, der so dieser quasi Erwachsenere war. Und dann weiß ich noch, dass ich irritiert war damals, dass sie einen vierten noch gemacht haben und jetzt auch einen fünften. Ich habe vier und, also fünf natürlich eh noch nicht gesehen, aber vier noch nicht gesehen. Habt ihr den auch da drin, Tino?
Ich hab den auch auf der 3. Ich glaube, das könnte ein Fehler sein, weil es ist ja jetzt so ein offenes Geheimnis, dass wahrscheinlich ab sofort nur noch Superheldenfilme kommen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Toy Story 5 auch so einen Zootopia 2-ähnlichen Move hinlegt.
Ja.
Aber ich glaub's nicht, weil Spider-Man Brand New Day ja schon Ende Juli kommt. Toy Story 5 startet am 19.06. Also hat auch nicht so viel Zeit, da so einen großen Vorsprung gegenüber Spider-Man rauszuspielen. Aber das hat man bei Zootopia auch gedacht, der sich ja auch ganz gut an dem Schatten von Avatar noch weiter fortpflanzen konnte. Aber ich glaube, halt Toy Story 5 wird in China nicht so eine große Rolle spielen. Deswegen habe ich den auch auf Platz 3 gepackt.
Mhm. Ich habe mich da, ja, ich glaube, da verstehe ich nicht ganz so die Faszination so richtig. Oder dass das so langlebig irgendwie ist. Aber wahrscheinlich war ich das selber so in den 90ern irgendwie so.
Ja, wahrscheinlich sieht Disney ja auch jetzt bei den Streamingdienst Disney Plus die Abrufzahlen, wie auf Toy Story halt geschaut wird, weil das wahrscheinlich so dieses, deswegen war ja, glaube ich, auch die Entscheidung zu Lilo und Stitch dann auch, weil man gesehen hat, okay, das könnte funktionieren. Bei Moana wahrscheinlich auch ähnlich, dass man da einfach ganz viel die eigenen Daten anschaut und sieht, ah, okay, die ersten vier Teile werden 50 Millionen Mal im Monat geschaut, lass einen fünften machen. Aber die Faszination erschließt sich mir auch nicht. Ja.
Also ich verstehe natürlich schon den Reiz, das Spielzeug lebt und so und man kennt die Figuren, aber trotzdem weiß ich auch nicht, ist das für mich ist das so ein bisschen so wie Smash Brothers oder so, diese ganzen komischen Figuren zusammen. Diesmal gibt es ein Tablet, glaube ich, ist jetzt das neue.
Ja, ich kriege auch bei allem, was ich davon sehe, so eine merkwürdige, ja, wie so eine Melancholie, die ich gar nicht erklären kann, weil ich soll mich das so ablitten, aber ich sehe das und werde so melancholisch und denke so, nee, das möchte ich gar nicht sehen, das macht mich irgendwie traurig. Also ich will ja nicht bei Toy Story 5 die gleichen Emotionen in mir spüren, die ich bei das letzte Einhorn spüre. Ja, vielleicht ist das ja. Ja.
Aber gut, vielleicht ist das auch so ein bisschen der Markenkern. Ja, der dritte hatte das ja auch so stark und immer
der vierte diese
Coming-of-Age-Sache. Hast du den auch auf der 3,
Louis? Ich habe den auch auf der 3. Ich glaube, wir sind auch da schon im erfolgreichen Milliardenbereich. Ich glaube nicht, dass der so ganz, ganz krass wie Sumania sein wird, weil der eben schon noch deutlich amerikanischer auch einfach ist. Also es ist ja nicht nur, wie die sich verkaufen lassen, sondern wie, was für ein Vibe versprüht der und so dieses Vorstadt mit Klasse Cowboy, das ist schon, glaube ich, noch sehr westlich. Ich finde die Reihe ganz, ganz toll. Ich bin auch großer Verfechter vom vierten, der für viele so abstinkt, weil der dritte so hoch gelobt wird. Aber ich finde auch, der vierte ist visuell wirklich umwerfend, eine ganz, ganz große Faszination für mich gewesen. Ich finde auch das Gefühl fast schon beeindruckend, wie der sich so ein bisschen anachronistisch verhält, dass man für mich schon beim dritten dachte, was ist denn heute noch so Spielzeug überhaupt für ein Thema? Und ich glaube auch Toy Story 1, da würde mich wirklich auch mal die Abrufzahl interessieren, muss ja für heutige Kids ein wahnsinnig alter Film sein. Also das ist ja wirklich noch, klar. Im Himmelhintergrund ist eine Fläche in Paint hellblau, so was total Rahmen- oder möglichkeitssprengend damals war, aber halt wie ihr schon sagtet, 90er. Und ich glaube aber, dass der es sehr gut schafft, obwohl er sich gar nicht so anbiedert an Zeiten, wo man sich, glaube ich, vorstellen könnte, das könnte alles richtig schlimm jetzt mit 6ix7ine und TikTok und so sein. Mhm. Ich glaube, der wird vergleichsweise altmodisch, was aber eben
Labubu ja hatten wir doch als Vorhersage. Kommt darin vor, ja.
Dass der, glaube ich, sicherlich auch ein bisschen in so nostalgischen, konservativen Menschengruppen, aber generell, glaube ich, gut und erfolgreich laufen wird.
Mhm. Okay, dann kommen jetzt die ersten beiden Filme. Und da bin ich, muss ich sagen, der Ausreißer, glaube ich. Und ihr sollt mir mal erklären, warum soll das andersrum sein? Ich verstehe es nicht so ganz. Ich habe auf der 2 Spider-Man Brand New Day und auf der 1 Avengers Doomsday. Und ich verstehe nicht ganz, was die Erklärung ist, warum ich das bei Polymarket zum Beispiel gesehen habe, dass der Spider-Man-Film erfolgreicher sein soll als der Avengers-Film. Ja, die letzten Spider-Mans waren dann erfolgreicher als Endgame, ich weiß nicht, ob als Endgame, aber auf jeden Fall ist ja der mit den 3 Spider-Man No Way Home mega, mega erfolgreich gewesen tatsächlich. Bei dem habe ich aber so das Gefühl, der hatte ja auch dieses Multiversums-Gimmick drin, das der als Vermarktungsmaschine hatte. Und irgendwie hat das ja dieser Brand New Day-Film, der jetzt angekündigt ist, noch nicht so richtig. Da finde ich sowieso, hat der Film jetzt nicht so einen krassen Hook irgendwie. Und der Far From Home, der nach Endgame kam, der hat ja noch so, ging ja noch so davon so über in diesen Spider-Man-Film. Deswegen habe ich das Gefühl, also meine Milchmädchenrechnung wäre jetzt, ja, der neue Spider-Man-Film wird super erfolgreich, aber das wird nur einzahlen auf den Avengers-Film, der dann kommt. Oder sagt man das bei Avengers einfach, weil der so spät im Jahr startet und deswegen kann er nicht so viel Geld quasi einnehmen?
Ja, ja, also ich schließe kurz an das Milchmädchenrechnungsding an. Bei Polymarket ist halt Schluss am 31.12. Also Avengers Doomsday hat quasi nur 13 Tage Zeit, um Geld einzuspielen, während Brand New Day also 5 Monate Zeit hat.
Ah, okay.
Aber das ist ja uns egal, ne? Also wir haben ja nicht Silvester als Deadline, sondern fürs
Ja, wir haben 15.01. so genommen, aber eigentlich, also ist egal. Bis zur nächsten Folge.
Wie habt ihr das denn? Wie seht ihr das, Louis?
Ich dachte eigentlich, ich bin hier der ein bisschen mehr so gegen den Strom schwimmende, so Rebell. Ich habe nämlich Avengers 5 auf der 2, aber jetzt sagst du mir, dass das ganze Internet diese Meinung schon vor mir hatte. Jetzt fühle ich mich ein bisschen weniger.
Achso, ich habe das nur so, genau, vielleicht habe ich es auch bei Polymarket falsch gesehen, aber ich hatte das so gelesen, dass es irgendwie klar ist, dass Spider-Man irgendwie erfolgreicher wird. Das hat mich gewundert, aber
Ich habe Polymarket als Startseite inzwischen abgeschafft bei mir, deswegen weiß ich das nicht, was da so abgeht. Aber ich glaube auch, dass die meisten Menschen Avengers, ich war da nie drauf, Disclaimer. Dass die meisten Menschen Avengers eher auf der 1 sehen werden. Ich glaube aber, dass Spider-Man, und das ist so ein bisschen meine These, dass der letzte, aus welchen Gründen auch immer, einfach so erfolgreich war, dass du, glaube ich, einen gewissen Franchise hast, du immer noch plus 1 so Überhang, was fast schon automatisch dann sowas wie Captain Marvel oder so erzeugt, dass das Leuten fast schon egal ist, wenn man in so einem Drive noch drin ist. Und auch wenn der schon lange her ist, der mit den 3 Spider-Männern, glaube ich wirklich, dass der ganz, ganz doll bei vielen wirklich im Gedächtnis geblieben ist. Und ich weiß noch nicht so richtig jetzt, wo der hin will jetzt mit dem Brand New Day. Aber ich glaube einfach, dass der für ganz viele da weitermachen soll, wo der dritte aufgehört hat. Und ganz viele noch nicht wissen, wo Avengers 5 überhaupt ansetzen soll. Und das, klar, wir holen jetzt all diese großen Leute zurück und bezahlen Robert Downey Jr. und Chris Evans jeweils 100 Millionen geführt an Gage. Ich glaube aber nicht, dass Avengers 5 nochmal in die Sphären kommt wie die allergrößten beiden Avengers-Teile. Ich glaube, der wird, deswegen habe ich ihn auch auf Platz 2 und nicht irgendwie als Flop, sehr, sehr erfolgreich. Aber ich glaube, dass knapp Spider-Man das Rennen machen wird.
Also ich habe Spider-Man auch auf Platz 2 und Avengers auf Platz 1, weil ich glaube, dass Spider-Man auch sehr, sehr gut laufen wird. Aber wenn Spider-Man sehr, sehr gut laufen wird, profitiert Avengers ja auch davon. Und wenn Spider-Man abkackt, wird auch Avengers noch mal im Verhältnis dazu auch abkacken, weil Spider-Man ja irgendwie schon so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es wirklich Bezüge zwischen den einzelnen Filmen so konkret geben wird, aber Spider-Man muss ja so ein bisschen diese Marvel-Müdigkeit dann vertreiben. Und dieses, also ich würde, so mein Bauchgefühl sagt mir auch irgendwie, dass eher Spider-Man besser funktionieren wird, weil dieser Fokus auf eine Figur, glaube ich, hilft. Also deswegen glaube ich auch ein bisschen so ein Bogen, dass Oppenheimer so gut funktioniert hat und Odyssee nicht so gut funktioniert, weil es auch eher so ein Ensemble-Film ist und man sich schwierig mit einer Figur so identifizieren kann. Bei Spider-Man ist klar, man ist Team Spider-Man. Bei den Avengers hat man wahrscheinlich auch einzelne Vorlieben für Figuren, aber die sind, glaube ich, schon durch.
Und wie ist es bei Toy Story?
Ja, dieser
aha, dein Kartenhaus aus Lügen.
Und den Minions.
Ja gut, die Minions gut, sind ja so, die sind ja alle dieselbe Figur. So. Minions sehen alle gleich aus. Und ja, Dune auch, aber ich.
Und bei Mandalorian und Grogu?
Ja, okay, gut. Aber das ist so meine Wahrnehmung, dass bei Avengers diese, dass man für einen der Avengers so krass rootet oder so, ist ja durch die ganzen Serien auch ein bisschen aufgeweicht. Also ich finde, Spider-Man ist, glaube ich, die Figur, die am ehesten funktionieren würde. Aber da war ich dann auch unschlüssig und bei Doomsday wird halt auch das größte Opening Weekend erwartet. Deswegen wüsste ich nicht, wie Spider-Man da vorbeiziehen sollte. Außer der ist außergewöhnlich gut und hält sich eine lange Zeit. Aber ich glaube, es wird sehr knapp.
Eigentlich ist Tom Holland eigentlich die, oder Spider-Man eigentlich die Figur, um die du die Avengers eigentlich bauen müsstest, oder? So vom, weil der eigentlich wirklich der ist, der die stärkste Ziehkraft so von diesen allen Zugkraft hat und viele von diesen Leuten, die jetzt so dann eingeführt wurden, ja, haben irgendwie nicht so verfangen, ne? Also diese ganzen, gab ja diese allen möglichen Filme irgendwie jetzt hintereinander, die alle nicht so das so aufgebaut haben. Eigentlich müsste er das sein.
Und dann auch dieses bei Thunderbolts, das habe ich überhaupt nicht verstanden, warum Thunderbolts jetzt in New Avengers sind.
Ja, auch.
Also, aber gut. Also ich meine, ich habe den Film gesehen und es nicht so wirklich begriffen, ob die jetzt bei Doomsday eine Rolle spielen oder nicht. Fantastic Four habe ich nicht geschnallt, wie die damit connected sind. Also es ist für Leute, die da nicht so tief drinstecken, ist das, also für mich ist das gerade verwirrend, was da stattfindet. Und bei Spider-Man weiß ich, was ich bekomme.
Kann natürlich sein, dass der so wirr, also ist, muss er ja auch sein, also die hatten das ja alles um diese Figur Kang aufgebaut und dann gab es den Fallout mit dem Schauspieler und dann muss das alles umgeschrieben werden und sowas, ne? Und das ist ja irgendwie nicht viel Zeit, also auch wenn es ein paar Jahre sind, aber so einen Film irgendwie so zu planen und abzudrehen und so mit so vielen Leuten und so vielen Effekten und sowas, also das muss ja eigentlich komplett wirr werden, was ja Deadpool und Wolverine nicht geschadet hat, dass man einfach sagt, wir stehen einfach auf irgendeinem Feld und irgendwelche Figuren, die erkennt, rennen halt durchs Bild, hier ist Gambit oder so. Aber es könnte natürlich sein, dass der so schlecht ist, dass es ihm schadet irgendwie so in the long run tatsächlich so. Aber wenn die nicht halt völlig blöd sind, weil ich fand Infinity War auch schon komplett überladen und auch idiotisch an vielen Stellen, wahrscheinlich wird es einen gigantischen Twist geben, für den man dann diesen Film irgendwie schauen soll und natürlich alleine wie diese ganzen Figuren oder wie auch ein Schauspieler, den man schon kennt, jetzt eine andere Rolle spielen soll und sowas. Das heißt, ich glaube, man hat so noch nicht das Gefühl dafür, weil man noch keinen Trailer oder sowas gesehen hat. Dadurch kann man es noch nicht so richtig erspüren, aber ja.
Man weiß auch gar nicht, ob Tom Holland zum Beispiel überhaupt eine Rolle spielt noch in Doomsday.
War ja keiner dieser Stühle. Hast du die Stühle durchgezählt, die durch die abgefilmt wurden?
Ich habe es gerade einfach gegoogelt.
Ja, okay.
Stimmt, ja. Diese Stühle. Ja.
Es wäre gut, wenn der Film wirklich einfach mit diesen Stühlen erstmal anfangen würde. Und dann setzt sich jeder mal drauf und erzählt, was er so gemacht hat, was in seiner Disney-Plus-Serie so passiert ist und wie das so war. Ja. Na gut, okay, das ähnelt sich dann tatsächlich oben so ein bisschen, wie ich gedacht hatte. Und dann unten ist es so ein bisschen, ist es ein bisschen unterschiedlicher, wobei ihr schon wieder sehr, sehr nah aneinander seid. Lass doch mal noch kurz über Flops reden. Ich hatte Disclosure Day drauf, Tino ja auch. Ich habe noch Masters of the Universe da drauf, dieser He-Man-Film, der jetzt kommen wird. Ich muss sagen, He-Man war vor meiner Zeit. Also ich glaube, ich kenne das noch so ganz aus dem Kindergarten irgendwie so, dass sich da hat auch mal jemand, glaube ich, von geredet, aber ich bin dafür ein bisschen zu jung, das richtig mitgenommen zu haben. Das ist so leicht eine Generation über mir, aber ich habe irgendwie auch nicht so das Gefühl, dass dieser Trailer, der so sehr austauschbar war, dass das jetzt so ziehen wird. Es wird eine bestimmte Zielgruppe, glaube ich, reingehen. Ich weiß aber nicht, ob die sich so eine quatschige Version davon vorgestellt haben, so wie das jetzt wirkte tatsächlich. Und da ist natürlich auch Jared Kassengift Leto mit dabei, also deswegen weiß ich nicht, ob das nicht schon ein Grund ist, warum ich den hier auf die Flop-Liste schreibe. Und sonst habe ich noch diesen The Dog Stars hier drauf mit Jacob Elordi, dieser Ridley Scott-Film da, der Ridley diese so eine postapokalyptische Geschichte, die gleichzeitig aber, also dieses Buch sieht so sehr inspirational aus, auf dem das basiert. Deswegen weiß ich nicht, ob das dann doch das Herz am Rechnen. Also es wirkte nicht so, und das Buch und die Beschreibung, wie so ein gritty Kriegsfilm, wie der das jetzt anscheinend ist. Aber ich rate jetzt einfach mal ins Blaue, dass den kaum jemand anschauen wird. Ridley Scott macht erstaunlich viele Filme und wir besprechen die irgendwie nie so richtig bei Cuts. Irgendwie sind die immer so auf so einem komischen Level, dass man denkt, man müsste eigentlich mal drüber sprechen, aber hat eigentlich dann doch keine Lust am Ende. Das finde ich irgendwie ganz interessant.
Ja, da hast du ja wieder die Wir brauchen einen Ridley Scott Special Hunde geweckt.
Ja, ich weiß nicht, ob das irgendjemand will. Wobei natürlich ja könnte man oder muss man natürlich irgendwann auch mal machen. Was habt ihr noch so bei den Flops, Tino?
Ich habe auch Masters of the Universe dabei, weil dieses Nostalgie-IP, wer unter 40 kennt das und wie oft kann Sebo McPowers den Film gucken, damit er ein Erfolg wird. Deswegen, und es ist Sword and Sorcery, das finde ich eh, also da gab es. Wann gab es da mal einen erfolgreichen Film? Auch bei dem Dungeons and Dragons Film war ja auch erst so, ah krass, mega erfolgreich und dann eine Woche später mega Flop. Und ich glaube, so wird das auch bei dem sein. Es war halt auch wieder zu teuer, glaube ich, dass es funktionieren kann. Und ich habe noch, also ich habe noch zwei, ich nehme als offiziellen dritten, damit es spannender wird, Street Fighter, weil ich glaube, nach Mortal Kombat 2 und Resident Evil so ein bisschen Videospielmüdigkeit. Und ich glaube, bei Street Fighter ist auch eher so dieser Neugierfaktor groß, ohne dass man dann wirklich sich den Film anschaut, weil ja, die Leute, glaube ich, sich so denken, ah, ich weiß eh, was passiert.
Es ist irgendwie witzig, weil normalerweise ist es doch so, dass es von diesen Videospielen meistens so trashige Verfilmungen von früher gibt. Ja. Und dann sagt man, man macht jetzt noch mal richtig. Und ich finde aber witzig, dass man bei Street Fighter gesagt hat, nee, wir machen es wieder albern jetzt auch. Also wir casten wieder jetzt irgendwie dann 50 Cent und sowas da so in so Rollen rein. Aber die Action sieht eigentlich ganz gut aus im Trailer und es ist sehr quietschbunt. Also irgendwie habe ich so auch so das Gefühl, es könnte vielleicht tatsächlich irgendwie gar nicht so schlecht werden, weil ich meine, wie verfilmt man auch so ein Fighting-Game? Ist ja gar nicht so klar, wie man das macht bei diesen ganzen Figuren so. Aber ich kann es auch noch nicht. Kann's auch
ja,
aber
es ist halt wahrscheinlich wieder so ein Turnier und wahrscheinlich ist das unermüdlich, wie Boxfilme ja auch, wo man immer wieder denkt, okay, wie kann man Boxfilme erzählen, aber auch die Creed-Teile haben das ja bewiesen, es geht immer noch und die Zielgruppe ist auch groß genug und deswegen habe ich auch noch, aber eher so außerhalb des Rennens, weil ich glaube, das, also es würde mich sehr wundern, wenn Angry Birds Movie Teil 3 irgendwie performen würde, also ich glaube, das ist komplett durch, aber
ach, den gibt's auch,
da,
okay.
Ja, der kommt auch im Dezember, also Doomsday, Dune 3 und Jumanji, das ist schon ein starkes Umfeld, wo man sich da so reinsetzt.
Dune 3 und Angry Birds 3 gehen wir nacheinander rein. Wen hast du noch bei den Flops, Luis?
Ja, viele Videospielverfilmungen. Ich glaube erstmal kurz, dass tatsächlich Hot Take Street Fighter der erfolgreichste von den dreien, oder von den vieren, wenn wir Angry Birds mit reinnehmen sein wird. Ich sage aber nächstes Jahr erst warum. Und ansonsten habe ich leider auch Masters of the Universe. Ich weiß auch nicht so. Ich kenne das, glaube ich, vor allem von Ted. Da war das doch so ein Ding, oder? Mit Mark Wahlberg und diesem Teddybär.
Ach so, ja. Okay. Kann sein. Weiß ich
ah, okay.
Nicht.
Also wenn da, also, nicht mal mehr einen direkten Bezug, sondern auch schon nur durch so eine Meme-Layer schon durchgegangen. Okay, krass.
Es gab, ich wollte gerade sagen, es gab kein richtiges Update davon, aber doch, es gab dann nochmal eine Netflix-Serie, die dann aber auch wieder stark kritisiert wurde und sowas. Also ich habe da das Gefühl, dass das umgibt immer dieses damit haben wir damals das haben wir damals in den 80ern geguckt und die Spielzeuge gesammelt und keine Ahnung was, ne? Das, was Transformers auch lange so umgeben hat. Aber ja, ich glaube irgendwie auch, Nix, was hast du noch, Luis?
Und ganz kurz, der ist ja auch mehrfach sogar von Streamer zu Streamer gewandert. Jetzt hat es bei Der Astronaut auch nicht geschadet, ein riesen Kino zu machen, dass da Amazon-Feld hinterstand. Aber jetzt ist es ja von Netflix zu Amazon gegangen. Und ich, es ist ja auch mal die Frage, wie groß will man oder wie viel steckt man rein, um so einen Film in so einem vollen Sommer dann irgendwie auch so zu machen, dass dafür bei rumkommt. Ich glaube, das ist so ein bisschen das letzte K.O. für Masters of the Universe. Ansonsten habe ich noch The Social Reckoning, die Fortsetzung von Social Network. Ja, wir haben ja gesagt, wir haben eine freie Definition von Flop. Der wird natürlich jetzt auch nicht ansatzweise so viel gekostet haben wie irgendwie Masters of the Universe. Aber ich weiß nicht, wer jetzt gerade wieder so einen großen, krass, wie schlimm ist Facebook-Film, antizipiert in Zeiten, wo halt die Tech-Bros im Weißen Haus sitzen und auch noch Aaron Sorkin in der Regie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendjemandem vom Hocker reißen wird, außer so ein paar, die dann so sich danach so zunicken. Ja, das ist ja schon mit, da müsste man was machen und Facebook und so. Und dann ganz traurig, traurig für die großen Fans wird natürlich noch Coyote vs. Acme floppen.
Ja, dieser den habe ich auch.
Immer so, oh nein, die haben den Film geschelft. Und
ach, den bringen sie dann jetzt raus, ne, genau.
Das Drehbuch wurde auch schon geleakt. Ich habe das auch, ja, weil man so jetzt, na gut, dann wollt ihr das. Das wird, also ich weiß nicht, ob das so ein, entweder ist das so ein, man macht das jetzt extra, um dann zu sagen, wir hatten recht und jetzt haben wir irgendwie 50 Millionen geopfert, um für immer sagen zu dürfen, man darf solche Filme auch schelfen und das irgendwie dann über Aktienabschreibungen regeln. Oder das ist so ein Morbius-Ding, dass die Communities, die jetzt da reingemobbt haben, das jetzt doch zu releasen, und da geht halt auch trotzdem keiner rein, weil das Drehbuch auch einfach, das ist halt so Sketch-Level, das hätte ich bestimmt nebenbei laufen lassen auf so einer Teenage-Home-Party, wenn man so MTV anmacht oder so. Aber ich weiß nicht, wie das noch groß, teuer Kino füllen soll.
Ah, interessant, das macht Sorkin, genau, das macht ja, das ist eigentlich witzig, dass Sorkin macht den jetzt weiter, den vorher Fincher gemacht hat, und Fincher macht jetzt den Tarantino-Film weiter.
Fincher macht Tarantino. Also so, Tarantino macht dann die Odyssee weiter.
Ja, genau, so macht man das dann irgendwie. Aber genau, stimmt, Sorkin selber als Regisseur, Trial of the Chicago 7, Molly's Game und so, ja, keine Ahnung. Aber es wäre natürlich an sich so ein bisschen an der Zeit für so eine neue Tech-Bro-Dekonstruktion, ne? Aber ist jetzt gerade Zuckerberg halt die Figur, um die man es dreht? Und wie webt man halt die anderen da so irgendwie mit ein? Er ist ja gerade nicht so die Figur, auch wenn der mega nervt und Horror ist, wie die alle, aber der so der, die Haupt.
Also ich glaube eher, dass wir nächstes Jahr Riesenerfolg hätten, wenn Brad Ratner einen Elon Musk-Biopic macht, was dann so ein Applausfilm wird, so Wolf of Wall Street-mäßig. Das fürchte ich eher. Copyright, die Lizenz gehört jetzt mir.
Sam Altman, ja.
Warum hat eigentlich niemand, oder ist das schon, weil ich habe jetzt gar nichts gefunden, also Jumanji kommt ja doch am 25. Dezember noch raus, aber keiner von uns hat ihn in den Top 10, ist das nicht dann eigentlich auch ein unfreiwillig prognostizierter Flop, oder haben wir den übersehen ein bisschen?
Ich habe den einfach tiefer.
Ah, okay.
Ich habe den übersehen.
Weil ich bin jetzt, also, ja, ich bin mir nämlich unsicher, ich glaube, ich habe ihn auch übersehen, aber ich würde den nämlich dann, glaube ich, bei mir auch schon eher so auf Platz 6 oder so packen. Jetzt zu spät, aber ich glaube schon, dass der so eine halbe Milliarde wird er schon weltweit machen.
Das ist irgendwie so ein ganz.
Also ich sag jetzt nochmal als Prognose, Jumanji macht mehr als Odyssee.
Okay, ne.
Da würde ich Geld, glaube ich.
Okay, 5 Euro.
Ja.
Ja, witzig. Das ist so ein bisschen dieses Genre von Jumanji ist so, Western People Isekai, so immer so Leute reisen in so eine fremde Welt. Das gibt es irgendwie auch öfter, finde ich so, ne? Also, es ist ja bei He-Man natürlich sowieso auch so ein bisschen so, aber bei Minecraft-Filmen und so, so kann man es natürlich dann oft auch adaptieren. Oder mal bei Mario-Filmen ist es ja auch so, ne, dass die dann erstmal aus der richtigen Welt dann in diese Welt, so kann man immer gut sagen, naja, so, das seid ihr, ihr seid die Zuschauer und wir gehen jetzt zusammen in Minecraft rein und so ist das auch so ein bisschen. Aber ich habe Jumanji gar nicht, ne, ich kenne nur den alten, wo Robin Williams da aus dem Spiel rauskommt, den ich übelst verstörend fand als Kind auf jeden Fall.
Ja, stimmt dich auch. Also ich check auch nicht, warum der letzte, habe ich jetzt auch nochmal geguckt, hat 800 Millionen eingespielt. Das check ich halt auch nicht, aber ich fand die schon, also die waren schon besser als unbedingt notwendig, fand ich. Also ich fand die schon alle unterhaltsam, aber es spielt halt auch Jack Black mit und Kevin Hart, also sind halt zwei so Antigründe für mich, beziehungsweise Gründe für mich, so Filme nicht zu gucken. Aber ich werde wieder reinrennen.
Da werden bestimmt auch ein paar Leute Anaconda gesehen haben und denken, dass das zusammengehört und der war so scheiße für viele Menschen, dass das, glaube ich, dem nicht gut tut.
Ja, wahrscheinlich. Also ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass er funktioniert, aber dass er halt von 800 Millionen auf unter 250 Millionen auf einmal abstürzt, kann ich mir halt auch nicht vorstellen.
Das auch nicht.
Aber das ist ganz funny, so gilt bei Association, ne? Wenn man so wenn man so das Gefühl hat, ey, gab's das nicht schon mal? Ist das nicht scheiße? Also ja. Wie bei Resident Evil oder Fantastic Four oder sowas, ne? Wo vielleicht der Name dann doch so ein bisschen verbrannt ist oder auch nicht, ja. Also gar nicht wie wenn man diese Horrorfilm-Abklatsche so macht, die so ganz billig sind. diese, was ist das Asylum, ne? ja. So dann andersrum. Okay, dann haben wir jetzt das hier mal getippt. Da werden wir dann nächstes Jahr schauen, wie ist es uns ergangen. Ich fand diesmal war es, ja, es war sehr voll mit so Filmen, bei denen irgendwie so klar war, okay, die werden wahrscheinlich sehr viel einspielen, weil das einfach Teil XY ist. Habt ihr sonst noch irgendwas so zu sagen zu diesem Feld, zu diesem Film? Ja, freut ihr euch da so persönlich drauf? Also auf jeden Fall kann man sagen, so der Eventfilm ist wieder stark zurück, oder? Also es ist natürlich, wird natürlich immer versucht, aber es war ja eine lange Zeit, wo die Frage war, ich erinnere mich noch, als Matrix 4 irgendwie zeitgleich auf Streaming auch rausgekommen ist, nicht sogar Dune 1 auch zeitgleich damals auf Streaming rausgekommen und sowas, also das war ja wirklich so,
weil Pandemie,
genau, also und da war ja so nicht, da war ja so die Frage, also es war ja nicht nur, okay, es ist Pandemie und deswegen, sondern es war ja wirklich so die Frage, okay, wird es noch diese großen Kino-Auswertungen und Kinofilme geben, und dann ist den Studios aufgefallen, nee, das brauchen wir auf jeden Fall, und das ist jetzt ein Jahr, bei dem man das Gefühl hat, okay, die feuern auf jeden Fall aus allen Rohren jetzt, also wo wir irgendwie da, weiß ich nicht, irgendwie zwei riesige MCU-Filme haben, einen Star-Wars-Film und Christopher Nolan und sowas, also das ist schon erstaunlich, finde ich.
Nö, ich freue mich nicht so. Also ich finde das ja sehr spannend aus, was heißt das für die Zukunft des Blockbusters und so. Und ich fand generell dieses Jahr auch nicht viele gute Filme, da fand ich die letzten beiden, glaube ich, bis inklusive Mai schon deutlich stärker. Jetzt ist es halt, wie gesagt, einfach sehr voll an großen Filmen. Ja, das ist mein Take.
Ja, ich erwarte da auch, also ich werde, glaube ich, bis auf die, also Toy Story 5 werde ich nicht schauen, Minions nicht, Moana, den Rest werde ich mir anschauen, erwarte da jetzt aber auch nicht so komplett weggefegt zu werden, aber halt zumindest habe ich auch bei keinem die Erwartung, dass das so eine Katastrophe wird, am ehesten noch bei Mandalorian, aber auch so im Sinne von unterhaltsame Enttäuschung eher, aber dass ich jetzt auf irgendwas, also hier wird ja, also schlaflose Nächte vor Vorfreude habe ich hier nicht bei irgendwas.
Nee, muss ich sagen, habe ich auch nicht. Aber ich habe ein morbides Interesse, muss ich sagen, wieder. Zumindest nicht an dem Spider-Man-Film, aber an dem Avengers-Film auf jeden Fall. Aber gut, das ist natürlich auch einfach ein verrücktes Projekt und sonst. Nee, finde ich auch vieles davon tatsächlich nicht so super interessant. Und bei der Odyssee bin ich tatsächlich auch so ein bisschen enttäuscht von dem, was man bisher jetzt so gesehen hat, dass, ja. Mal schauen, wie es dann im richtigen Film ist. Aber es wirkt so ein bisschen leer noch alles. Okay, dann haben wir wieder das getippt. Wer hat bei euch letztes Mal eigentlich gewonnen, euer Tippspiel, euer privates?
Das habe ich gewonnen.
Ja.
Nice. haben wir das auch noch geklärt. Es war für
Und zwar
mich,
nicht mal knapp.
Okay, okay. Ein großes Fest und vielen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Ebenfalls danke.
Vielen Dank für die Einladung.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns ja dann alle bei Avengers um 0:01 im IMAX.
Ja, wie wir aus so einem, aus so einem Feuerkreis rauskommen, wenn wir gerufen werden.
Jeder mit eigenem Stuhl.
Macht's gut, ciao.
Tschüss.